Am Anfang war das auch wie ein Schutz. Also, wie wenn du was Neues einpflanzt, so, dann willst du das irgendwie, ist es vielleicht die Maske oder wie so ein Gewächshaus, was du drumherum machst und verstärkst, dass da keiner drüber trampelt. Und auch wenn es gut gemeint ist. Also, es kann ja sein, dass auch Leute, die einem nahestehen, das gut meinen und aus ihrem Wissensstand einen versuchen weiterzubringen oder zu kritisieren. Das kann aber deine Idee kaputt machen. Das kann auch passieren. Deswegen war ich da sehr vorsichtig und da bin ich jetzt recht dankbar drüber, dass ich das so
Wir
gemacht
sind on
habe.
air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, wie immer der Supporter und das ist Büffi Krampor, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Eine der Marken von Büffi Krampor ist B&S und die hat jetzt vor kurzem eine niegelnagelneue Trompetenserie, die Personality-Reihe, rausgebracht. Drei verschiedene Trompeten von drei herausragenden Trompetern mitentwickelt, nämlich Martin Hutter, Thomas Inderker und Benny Brown. Schaut bei dem Instrumentenhändler eures Vertrauens vorbei und testet einfach mal, was da ganz, ganz Tolles rausgekommen ist. Mein heutiger Gast ist, glaube ich, ein Novum, denn es ist eine Kunstfigur. Er heißt Chunky Cat, trägt eine Maske und eigentlich wusste ich vorher gar nicht viel, außer dass er mit Bassklarinette, Saxophon und Fingerdrumming besondere Klänge und Stücke produziert und das hat mich total neugierig gemacht. Wir sprechen natürlich trotzdem über seinen Werdegang. Wie kam es überhaupt zu dieser Kunstfigur? Was ist eigentlich Kunst und wie sehr ist diese mit dem Menschen verknüpft? Und was passiert mit Kunst, wenn es keine Projektionsfläche mehr gibt, also den Menschen oder den Künstler an sich? Wir haben über verschiedene Marketing-Tools gesprochen, unter anderem wie Tinder als Marketing-Tool funktionieren kann. Wir sind unter anderem auch noch bei dem Thema KI vorbeigekommen. Da hat er auch eine ganz spannende Meinung, warum eine künstliche Intelligenz zumindest jetzt noch nicht angsteinflößend sein muss für die Musiker. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast ist sehr speziell und spannend zugleich. Selten wusste ich so wenig von dem Künstler im Vornherein wie heute. Er verwebt akustische und elektronische Elemente zu einer Klangwelt, in der Saxophone und Bassklarinetten sowohl arrangiert als auch solistisch mit elektronischem Fingerdrumming, Samples und Loops organisch verschmelzen. Als maskierte Figur tritt er in Clubs und auf Festivals auf, als Urban Explorer erkundet er entlegene industrielle Orte, um an diesen eigene Beats und Tracks zu performen. Ich bin neugierig, mehr zu erfahren und freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Chunky Cat.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, ich bin sehr gespannt. Bevor wir jetzt so richtig zu dir kommen, meine erste Frage, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Jetzt in meinem Leben allgemein sozusagen? Tatsächlich die Single, die jetzt im Begriff ist rauszukommen oder wahrscheinlich schon draußen ist, wenn ihr ausstrahlt, weil man hört da Sachen nochmal durch, also weil das jetzt so brandaktuell ist. Die eigene Musik, aber so ist es natürlich nicht, dass ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitze und meine eigenen Tracks anhöre, aber das ist jetzt einfach Teil der Arbeit gerade.
Okay. Wenn ich oder wenn wir heute Abend an der Bar stehen würden und wir würden so reden und ich würde dich fragen, was machst du eigentlich? Was würdest du antworten?
Da kommt es ein bisschen drauf an, wie vertrauenswürdig du bist.
Wir gehen mal von sehr vertrauenswürdig aus.
Es ist so, dass ich ganz am Anfang, als ich das angefangen habe, habe ich das komplett ignoriert. Da lief das parallel zu meinem normalen Leben und meiner normalen Identität her. Und das hat sich zu dem Zeitpunkt auch richtig angefühlt. Das war irgendwie der einzige Weg, das so zu machen. Jetzt ist es mittlerweile schon so, weil das Projekt auch so sehr viel Raum eingenommen hat, dass ein Teil der Persönlichkeit geworden ist und dass man schon auch darüber spricht. Es ist aber schon auch so, dass ich je nach Kontext auch als Manager dieses Projekts auftrete und dieses Projekt vertrete von außen sozusagen. Und das macht es ein bisschen, ja, da kann man so spielerisch mit umgehen sozusagen. Aber ich denke mal, wenn wir uns jetzt so kennenlernen würden, würde ich dir wahrscheinlich schon, würde ich das Handy rausholen und ein paar Videos zeigen und sagen, dass ich das mache. Mhm. Und dass ich, dass das sozusagen dieser Alias ist oder diese Figur und ich mir die mal ausgedacht habe und irgendwie aus irgendeinem Grund gibt es die jetzt halt. Und Menschen also lachen sich nicht tot drüber, sondern finden das irgendwie in Ordnung. Also es hat ja auch eine gewisse Hemmschwelle, sowas zu machen. Also hätten wir uns jetzt so bei dem Bier getroffen und gesagt, ey, pass mal auf, hier, Andi, ich habe eine ziemlich coole Idee, ich setze mir jetzt eine Maske auf, dann spiele ich Saxophon und Bassklarinette, kletter auf irgendwelche Gebäude, mache noch Fingerdrummings und das ist bestimmt total cool. Das ganze Ding nenne ich Junkie Cat. Das klingt erstmal in sich nicht sonderlich schlüssig.
Das stimmt.
Und genau, und deswegen habe ich das einfach gemacht. Mhm. Und es erklärt sich am besten, wenn man das sieht, wenn man die Videos sieht, wenn man die, aber vor allem auch, wenn man die Performances sieht und hört live. Das ist ein Projekt, was man vor allem versteht, wenn man es mal live vor sich gehabt hat.
Wann ist die Figur das erste Mal in Erscheinung getreten?
Ich glaube 2017 ist so der Moment, als das auf Instagram dann auch so eingesickert ist. Mhm. Erstmal digital. Es hat ja angefangen mit Fingerdrumming-Videos, mit GoPros auf dem Kopf geschnallt. Da bin ich einfach irgendwo hingegangen, hatte einen Jumpsuit an und habe mit der Maschine von Native Instruments Fingerdrumming-Beats gespielt. Und das war aber schon immer ein Teil des Ganzen. Also ich wollte eigentlich, der Ursprung war, ich möchte elektronische Musik verbinden mit den Instrumenten, die ich spiele. Und dann habe ich keine Person gefunden, die mit mir irgendwelche Beats baut. Und dachte, naja gut, wie kann ich mir das als Instrumentalist selbst erschließen? Und habe mir dann das Fingerdrumming beigebracht mit der Maschine, weil sich das am ehesten wie ein Instrument angefühlt hatte. Und dann haben diese Fingerdrumming-Videos auf einmal auf Instagram so ein bisschen Welle geschlagen. Vor allem eins mit Prisma, mit dieser Comic-Ästhetik. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es Zeit, mal diese Figur auszupacken und da mal irgendwie weiterzumachen. Und so hat es dann angefangen. Und dann ging es ziemlich schnell, weil dann gab es eine Anfrage in Tokio auf dem Mutec-Festival, was ein ziemlich wichtiges, experimentell elektronisches Festival ist. Und da war ich natürlich überhaupt nicht drauf vorbereitet und habe dann Straßenmusik gemacht in Berlin. Also mir so einen Bollerwagen geholt, ein AER, so einen Verstärker mit Batterie geholt. Den kennt man also von der Straßenmusik, ist eher so für Singer-Songwriter, der Verstärker, den man dann nutzt. Habe da meinen Rechner drauf gespannt, mit Gaffer irgendwie die Maschine dran und habe dann angefangen, so ein paar Gehversuche zu machen. Und da gibt es auch noch Videos von, also so richtig, am Anfang hat es halt einfach niemanden interessiert, bis hin zu wirklich so einer Traube an der Weserstraße in Berlin, die sich dann hingesetzt haben. Und das war die Vorbereitung eben für dieses Festival und das lief dann ganz okay für die Zeit. Und dann hat Native Instruments angefangen, das für sich zu entdecken, weil ich dann quasi immer die neuesten Geräte dann so ein bisschen showcasen konnte. Und darauf gewachsen ist halt diese Idee mit dem Feuerwehrauto, sich das irgendwie dann mache ich halt Busking, nur halt ein bisschen größer und ja, das ist dann das Nächste, was dann passiert ist.
Okay, bevor wir jetzt noch mehr über diese Figur reden, würde ich gern, weil ich versuche immer erstmal auch rauszufinden, warum tickt jemand so? Also ich will mal wissen, wo kommst du her? Wann kam bei dir Musik überhaupt in dein Leben?
Also Musik ist schon immer Teil meines Lebens. Ich habe, wie das oft so ist, in der Schule angefangen, also dankenswerterweise meine Eltern das mir ermöglicht hatten, durfte ich ein Instrument mir raussuchen. Und das war tatsächlich das Saxophon mit 10 Jahren. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Das habe ich aber alles immer so nebenher in der Schule gemacht. Und diese wirkliche tiefe Liebe zur Musik, die ist erst später entstanden, also erst so rund ums Abitur. Und ich habe so einen Hintergrund, bin zu Schulzeiten so ein bisschen durch diese klassische Saxophon-Rascher-Schule gegangen. Mhm. Das ist so eine, es gibt ja zwei klassische Saxophonschulen, einmal so französische und deutsche. Und deutsche heißt eben Sigurd Rascher, ist ein Pionier auf dem Instrument gewesen, aber von der Klangästhetik eher so einer Klarinette dran. Und aber, also war da auch auf Workshops und alles mögliche. Und da war schon diese Idee, ja, okay, willst du Musik studieren oder nicht? Und irgendwie bin ich davon abgekommen, weil mich auch gleichzeitig eben alle möglichen Stilistiken immer interessiert haben. Natürlich auch Jazz, also so eine der ersten Platten, die mich so komplett umgehauen hat, war quasi so Charlie Parker Sachen, aber auch Buckshot LeFunk, diese beiden Platten, das ist von Branford Marsalis ein Crossover-Projekt. Und da haben die schon Sachen gemacht, die waren ihrer Zeit eigentlich voraus. Also das klingt natürlich von der Klangästhetik nach der Zeit, aber der Stilmix ist ziemlich abgefahren. Und darauf sattelte dann ja auch irgendwie Roy Hargrove und was wir jetzt so hören von Kamasi Washington und auch so diese ersten Kendrick Lamar-Platten, die kommen aus dieser ganzen Tradition raus. Das ist ganz spannend. Dass das und das hat mich fasziniert und ich wollte halt wissen, wie das geht. Und das reine klassische, diese Herangehensweise, die hat sich das, da hat sich mir das nicht erschlossen. Und dann habe ich das große Glück gehabt, ich habe so eine Art Jedi-Meister, Meisterlehrer, den kennengelernt zu haben, der heißt Carsten Gorzel, der lebt in Freiburg. Und das ist ein Saxophonist eigentlich, beziehungsweise, also spielt schon länger das Instrument nicht mehr, aber eigentlich Arrangeur und Komponist, der in seiner aktiven Phase große Hollywood-Scores mitgeschrieben hat, aber nicht unter seinem Namen. Also da kommt er her. Und der lebt in Freiburg und unterrichtet alle möglichen Leute, sei es auch Leute, Hochschulprofessorinnen bis hin zu Leuten, die auch teilweise HobbymusikerInnen und ich kenne ihn jetzt auch schon seit einiger Zeit und das ist sozusagen mein Musikstudium, was auch immer noch läuft. Also das ist jemand, der immer noch jetzt über Skype, ne, weil er in Freiburg wohnt, wo man sich so Input holt oder sich auch, also wie eigentlich, ja, keine Ahnung, Sportler, eine Sportlerin, die halt immer noch Coaches haben und an Sachen arbeiten. Also, und das ist super, weil da hast du auf handwerklicher Ebene immer was zu lernen und da bleibt man auch immer demütig, wenn es eine Person gibt, die einem genau sagen kann, wo man, was man da so Grundsätzliches machen kann. Mhm. Der hat aber nichts mit dem Projekt an sich zu tun, sondern da kommt das Handwerk her. Die Schreibereien und die Sachen, die so hinter diesem Projekt auch liegen, die man teilweise auch durchhört.
Das heißt, du hast quasi gar nicht Musik studiert, sondern also Privatstudium.
Absolut. Also Musik ist privat, ja, aber das dauert ja auch länger, weil ich denke, so eine Kunst, also gerade wenn es dann wirklich so in die Tiefen des Arrangierens, auch des Improvisierens geht, da reicht ja eigentlich ein Bachelorstudium von der Zeit alleine nicht aus, bis sich Sachen setzen, bis man die abrufbar hat. Und es ist ja ein lebenslanger Prozess. Ich habe Jura abgebrochen, recht erfolgreich, und ich habe tatsächlich einen Bachelor in Musikbusiness habe nie in einer der Plattenfirmen oder so gearbeitet, war in meinem Leben, glaube ich, 7 Monate angestellt und habe immer als Freelancer Projekte gemacht, sei es irgendwelche Musikprojekte oder Organisationen rund um Musik. Also ich hatte auch einen sehr tiefen Einblick in die Musikwirtschaft und habe ein paar Kampagnen betreut.
Genau, du hast gesagt, 2017 kam das erste Mal quasi deine Kunstfigur und du hast dich so ein bisschen ausprobiert. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum brauchst du überhaupt eine Kunstfigur? Also du hättest ja auch quasi als Musiker an sich auftreten können.
Ja, das hat aber verschiedene Aspekte, warum das dann zu der Zeit der richtige Weg war, um sich da von ein paar Sachen freizumachen. Das eine ist genau diese Vergangenheit mit Musikbusiness, also weil du hast ja in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten immer eine Rolle inne. Und wenn ich jetzt als Produktmanager oder Musikmanager oder Booker irgendwo dabei bin und sag, ja, guck mal, ich mache auch Musik, ja, das ist irgendwie sowas. Das passt da einfach nicht hin, sondern da hast du eine andere Rolle. Das war das ein Aspekt. Der andere war, dass ich in Projekten und auch persönlich immer so das Gefühl hatte, dass ich nicht das Umfeld hatte zu der Zeit, persönlich und professionell, sowas zu machen. Und dann war sozusagen diese Figur, die Projektionsfläche, in die man das reinlegen konnte, die sich auch mehr traute als ich zu der Zeit oder der man mehr zusprechen konnte, auch an Risikobereitschaft, also nicht nur musikalisch, sondern auch das Urbexen ist ja was ich per se davor gar nicht gemacht habe, sondern das hat einfach Sinn ergeben, dass die Figur das jetzt tut und da so konnte ich das halt genießen, diese Sachen zu explorieren. Also quasi, du hast eine Seite in dir, die ist ein bisschen verborgen und so sich mal quasi aus der Rechnung rauszunehmen, kann da oder hat in dem Fall gewisse Türen aufgemacht. Und es gab dann halt Leute, die so, die das einfach nicht ernst genommen haben, wenn ich da auf dem Sofa saß und irgendwie auf den Pads rumgehauen habe. Mhm. Und dann hat das aber auf einmal mit Figur und Kanal auf einmal schreiben der Leute so, wie das halt zu der Zeit war, in so einer Beatmaker-Community so, yo man, you're dope. Und dann denkt man sich, ja gut, vielleicht ist es ja gar nicht so blöde, was da irgendwie rauskommt. Und so gesehen war das schon schlüssig. Und auch, also, und die Figur, die ist ja auch nicht willkürlich gewählt, sondern die Maske habe ich, seit ich 15 bin. Die habe ich in Venedig gekauft. Das ist eine Bauta. Mhm. Das ist eine traditionelle venezianische Maske, die hat verschiedene, also im Karneval kommt die vor, aber die ist eigentlich, ziehst du die im Parlament an, um deine Meinung kundzugeben, und keiner weiß, wer das ist. Also ist sozusagen eine Befreiung von der Persönlichkeit und von den Vorurteilen, die wir von einer Person haben, um seine Meinung oder jetzt in dem Fall von Junkie Cat eben die Musik, die in einem drin ist, irgendwie ohne Wertung kundzutun. Das steckt da ein bisschen hinter.
Also ich hab mich extra eingelesen über diese Maske, und das wäre nämlich die Frage gewesen, ob das bewusst ist. Und als ich dann gesehen habe, um was es bei der Maske geht, dann dachte ich mir, okay, das wäre jetzt schon sehr Zufall, wenn das nicht auch schon mit dem gewissen Hintergrund wäre. Aber warum kauft man sich das als 15-Jähriger?
Ja, das war halt ein Souvenir. Also das, da habe ich natürlich noch nicht irgendwie in solchen Kategorien gedacht, mhm, sondern die habe ich mitgenommen, weil ich die cool fand. Und da gibt es zwei von, eine mit roten und eine mit so goldenen Akzenten. Diese hat ja auch so eine leichte Kabuki-Bemalung, die ich habe. Das ist ja keine klassische Bauta. Also so, die sieht fast ein bisschen japanisch aus, und das war ja, wie gesagt, von einem Souvenirstand. Und dann ist es aber so gewesen, das ist auch noch eine Erinnerung, die ich aus der Schulzeit hatte. Also ich hatte die Sehnsucht, vielleicht um darauf zu kommen, das Projekt war die Sehnsucht, mal so diese Musik, die in einem drin ist, mal irgendwo nach außen zu tragen. Und dann ist mir noch eingefallen, ich hatte dann in, so rund ums Abitur mal auf so einem Schulball hatte ich diese Maske auf mit einer Kutte. Und es war total irre, wie diese Figur und die Maske, was das für eine Wirkung hatte, jetzt auch auf so einem Dancefloor, auf die Leute. Daran konnte ich mich noch irgendwie erinnern. Und als ich dann die Maske hatte, ich halt immer so irgendwo bei, und irgendwann war klar, okay, gut, wenn ich jetzt die benutze, dann muss ich natürlich irgendwie meinen Kopf bedecken. Da dachte ich erstmal an einen Hoodie, und dann bin ich tatsächlich in diesen, es gab damals einen One-Piece-Pop-Up-Store in Berlin. Das sind diese Jumpsuits, diese Strampelanzüge. Ich habe jetzt auch so einen an, damit du erkennst, dass ich das auch wirklich bin. Bin dahin mit der Maske so unter der Jacke, habe das ausprobiert und fand, das ist irgendwie in Ordnung. Und so ist das halt passiert. Aber es ist, wie gesagt, so eine, das hatte so eine spielerische, ja, so eine Spielfreude, auch dieses Entwickeln der Figur hatte das so inne. Und das ist immer dann, wenn das da ist in dem Projekt, dann ist es gut. Und es wird immer dann hakelig, wenn man zu viel versucht oder zu viel versucht, übers Knie zu brechen oder zu drücken. Also jetzt im Detail auch, wenn es jetzt um die Entwicklung der Show geht oder die Lichter oder jetzt auch Videos und so. Und ja.
Eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Es gibt dieses Jahr wieder den Deutschen Podcastpreis. Dieses Jahr habe ich mich einfach mal beworben, und es gibt ein Publikumsvoting. Da kommt ihr ins Spiel. Ab dem 1. Mai findet ihr den Link in den Shownotes. Einfach draufklicken und abstimmen. Vielleicht schaffen wir es, dass der Podcast dann ins Finale kommt und dem Thema Blasmusik auch auf dieser Medienebene mehr Raum und mehr Fokus gegeben wird, sodass wir zeigen können, dass Blasmusik gar nicht so unrelevant ist, wie man das manchmal denkt. Also, wenn ihr kurz Zeit habt, dann ab dem 1. Mai auf den Link klicken und mich und den Podcast beim Deutschen Podcastpreis unterstützen. Ich bedanke mich, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Du sagst, das ist Sehnsucht, nachdem die Musik in einem nach außen zu tragen. Wie lange war die schon da, die Sehnsucht?
Naja, das hat sich erst entwickelt. Also ich hatte, wie gesagt, einen sehr guten Unterricht, und dann ist viel Handwerk, und ich glaube, man kann sich auch Zeit nehmen, sich zu überlegen, was man eigentlich für Musik machen will. Und ich hatte ein Ensemble davor, was eher im orientalischen Jazz-Umfeld angesiedelt war, was ich auch gemanagt habe. Das gibt es auch, also Gruppe hat sich aufgelöst schon seit ein paar Jahren. Und da war das, haben wir im Kollektiv die Musik gemacht. Und da war aber nie so wirklich Platz für dann die eigene Idee, was ja auch gut ist. Da ging's, meine Aufgabe war dann mehr, den Prozess irgendwie zusammen zu halten und auch zu gucken, dass wir in mehreren Probephasen Repertoire zusammenkriegen und viel Organisatorisches. Und dann bist du halt oft in das, vielleicht so der Hintergrund aus musikalischer Sicht, derjenige, der eben vieles organisiert. Und ich sage jetzt bewusst, das ist aber meine Wahrnehmung, indem man dann vielleicht nicht so wirklich zuspricht, auch was ganz Eigenes, Originelles auch zu machen. Weil wir tendieren sehr schnell, Leute, damit wir eine Orientierung haben, müssen wir Menschen irgendwie einordnen, was die machen oder was die können. Und genauso in der Business-Sache, das hatte ich also von zwei Seiten, dass da, okay, das ist der macht halt Business, der ist halt, kann organisieren. Und die meisten wussten nicht, dass ich halt viele Stunden am Tag an meinen Instrumenten bin. Und das ist ein Teil der Persönlichkeit, die einfach manche Leute bis jetzt auch von mir gar nicht so kennen. Oder Probearbeit kam jetzt erst mit dieser Zusammenarbeit mit dem Landesjugendjazzorchester Bayern, dass das halt auch ein ganz, ganz großer Aspekt oder auch Sachen zum Klingen bringen, wie wir mal sagen, Teil der Persönlichkeit ist. Das hat damals durch diesen Weg, den ich da halt gegangen bin, der sehr unstet ist auch, ist es halt so geworden. Und deswegen ist es schlüssig für mich jetzt auch zurückzugucken und sagen, okay, das macht halt total Sinn. Jetzt kann ich auch, sonst würde ich das Interview nicht geben, da mit dir ganz entspannt drüber sprechen. Aber am Anfang war das auch wie ein Schutz. Also wie wenn du was Neues einpflanzt, so, dann willst du das irgendwie, ist es vielleicht die Maske oder so, wie so ein Gewächshaus, was du drumherum machst und verstärkst, dass da keiner drüber trampelt. Und auch wenn es gut gemeint ist. Also es kann ja sein, dass bei auch Leute, die einem nahestehen, das gut meinen und aus ihrem Wissensstand einen versuchen weiterzubringen oder zu kritisieren. Das kann aber deine Idee kaputt machen. Mhm. Das kann auch passieren. Deswegen war ich da sehr vorsichtig und da bin ich jetzt recht dankbar drüber, dass ich das so gemacht habe.
Wie kam denn diese Sache mit der Maske vor allen Dingen so aus dem Bläserbereich an? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eher aus dieser elektronischen Musik wird, das wahrscheinlich noch eher als Kunstfigur cool angesehen. Ich weiß nicht, so im Bläserbereich ist das ja neu. Also ich kenne außer dir, glaube ich, niemanden. Und ich weiß nur noch von einem Pianisten, der eine Maske trägt. Abgesehen jetzt von Sido und so und Crow. Aber so instrumental kenne ich nur dich. Und ich glaube, Lambert heißt der gute Kollege.
Ja, Lambert, genau. Ja. Genau.
So, aber gab es da irgendwie eine Rückmeldung mal aus dieser instrumentalen Szene, die dann...
Also habe ich eigentlich so jetzt nicht erfahren, aber ich denke mal, was überall ist, oder vor allem auch in der elektronischen Musik, weil es ja schon ein Weg ist, der oft beschritten wurde, ist das natürlich auch dagegen. Also ich habe das zwar vorhin so beschrieben, wie ja, dadurch kann ich machen, was ich will und werde nicht bewertet, aber wenn du irgendwo hinkommst und hast eine Maske auf, dann denken auch viele Leute so, oh mein Gott, schon nicht wieder so einer, der halt irgendwie jetzt eine Maske auf hat. Und dann ist es in elektronischer Musik, dann hast du auch noch ein Saxophon dabei und dann ist es quasi das Klischee, gegen das man dann ankämpfen muss. Aber das ist als Figur, macht es dann wieder total Spaß, weil du ja über Bewegung auf einmal so die Leute so dann da erst irritieren kannst. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen werde ich auch immer die Maske da aufbehalten. Das ist eine ganz andere Art, auf der Bühne zu stehen, sich zu bewegen, weil es gibt keine Mimik, es gibt einfach nur die Gestik, und wenn ich jetzt einen Kopf drehe, hat es einen wahnsinnigen, wie so ein Hebeleffekt, das ist viel größer. Und auch für diese Videosachen auf den Gebäuden, das fand ich immer eigentlich cooler, wenn es halt eine Figur ist, egal wer das macht, als wenn da eine Person steht, die noch so sich irgendwie so grinst oder also diesen Selfie-Look oder ein Duckface oder sowas macht. Das finde ich eigentlich, gefällt mir persönlich besser, deswegen ist es so. Und also jetzt in der Bläser-Community, ich meine, ich habe ja viel mit Büffel Crampon zu tun, da war das auch so, die fanden es eigentlich, das hat jetzt niemand gesagt, so, warum hast du jetzt eine Maske auf oder sowas?
Die wissen aber, wer du bist, oder?
Oder
kennen die dich noch mit Maske?
Nee, also es gibt, kommt drauf an. Es gibt ein paar Leute wissen es nicht, aber die Leute jetzt wirklich von Buffet, klar, die kennen einen, weil wir jetzt ja auch ein Projekt zusammen gemacht haben. Und das muss auch sein. Also ich glaube, da muss man auch aufpassen. Klar wäre das lustig gewesen, wenn man es so komplett weghält und kein Mensch weiß, wer das ist. Aber das ist einfach nicht reell. Jetzt irgendwie glaube ich, dass man diese Figur dann doch auch noch sympathischer finden kann, wenn man weiß, was da eigentlich, dass das halt, was da für eine Arbeit hintersteckt oder was da für eine Idee dahinter ist. Das finde ich auch, muss in Zukunft noch anders gemacht werden. Das war, die ersten Sachen waren sehr, sehr stilisiert und sehr so versucht, ikonisch darzustellen. Und das ist ja quasi alles mit recht bescheidenen Mitteln entstanden. Ne? Das sind alles No-Budget-Videos.
Sieht aber gar nicht so aus.
Ja, ich mache die aber auch alle selber. Ne? Ich habe die ganzen Videos mit iMovie angefangen und schneide es auch. Ich sitze auch da am Rechner, auch jetzt, deswegen der Veröffentlichung, die ganzen Stories und alles, das mache ich alles alleine.
Und wer filmt dich dann dabei?
Das kommt immer drauf an. Da gibt es halt Leute, die kommen mit und dann die Sachen. Es gibt auch eine Kamera, das ist so eine 360-Grad-Kamera, die hängt bei mir im Körper und du siehst den Stick nicht und die hat auch so einen Drohneneffekt. Und die Drohnenaufnahmen machen unterschiedliche Leute, die gerade, also am Anfang aus dem Bekanntenkreis. Und dann kann es schon mal sein, dass man sich für ein Shooting dann, aber wenn du jetzt auf einem Flugfeld filmst, ja, und dann nur ein paar hundert Euro für einen Kameramann bezahlen musst, dann ist es eigentlich ein No-Budget-Video, ja. Weil diese Location alleine, dass die da das Licht angemacht haben, ist völlig absurd, aber irgendwie fanden die halt, also das sind dann auch Leute, die wissen dann, die lernen mich dann meistens mit der Feuerwehr irgendwie kennen, da komme ich da angerappelt und sage, ja, ich mache auch Musik, stehe da irgendwie drauf und hier und irgendwie habe ich dadurch sehr viel Liebe und guten Taten hier im Berliner Umfeld, Umkreis auch erfahren. Das muss ich schon sagen. Also es ist auch mit dem Projekt ist eine ganz andere Welt aufgegangen. Also was mir Leute geholfen haben, weil sie irgendwie dachten, hey, ist irgendwie abgefahren, was der macht. Hier komm, nimm mal eine Lampe mit, kannst du dir ausleihen. Oder hier, klar machen wir die Flutlicht vom Flughafen Eberswalde-Fino an. Und das ist schön. Also ich kann jetzt schon total viel lustige Geschichten darüber erzählen, weil das halt, weil es eben nicht so ist, dass da Leute am Reißbrett sitzen und das skripten und alles machen, sondern oft ist es so, ja, so Impro, nur halt nicht im Jazz, sondern halt eben, okay, wie kriegen wir das Video zusammen oder wie ist jetzt die Performance oder.
Aber es, also was ich beeindruckend finde, ist, dass es gar nicht so wirkt. Also es wirkt schon super durchchoreografiert irgendwie und super durchdacht. Aber trotzdem mit einer Leichtigkeit. Also es ist jetzt auch nicht so mit aller Gewalt, aber ich habe schon, also beim Gucken dachte ich, okay, das ist schon ziemlich ausgecheckt.
Also Sachen sind natürlich ausgecheckt. Jetzt in diesem, das Video, worüber ich gerade gesprochen habe, das Levitation-Musikvideo auf dem Hangar. Da ist es schon so, dass wir vorher, wir sind es abgelaufen und haben dann den Track getimestretched, weil das Video später hat Zeitrampen drin, das beschleunigt das Auto, auf einmal der Track bleibt gleich. Das heißt, das haben wir ausgerechnet und haben das an einem großen Schreibtisch mit so einer Miniatur versucht abzutimen mit dem, das schon, aber das ist ja trotzdem dann quasi einfach nur Logik angewendet und eben nicht sich irgendwelche Creative und Art Director Leute geholt, die dann sagen, ah, musst du so und das ist gerade angesetzt, sondern einfach, okay, irgendwie habe ich Lust, sowas zu machen, jetzt setze ich das irgendwie um. Das ist eigentlich immer der Impuls.
Wie kam der Schritt zwischen, okay, ich habe Bock, meine Musik zu machen, ich habe Bock, was auszuprobieren, stelle mich in die Fußgängerzone, zu, ich stelle mich auf Gebäuden, stelle mich auf ein Feuerwehrauto und habe da Licht- und Video-Performance außenrum?
Das ist ein Prozess, der sich dahin entwickelt. Also es war immer das Ganze, hat man sich so überlegt, wie das aussieht. Also ich habe mir eine Show vorgestellt, wie die sein könnte. Und dann ist es aber auch aus der Not geboren. Also klar kann ich mir keinen Nightliner und eine Crew aus 20 Leuten leisten, die mir das Licht aufbauen. Werden wir ja sehen. Ja, und also werden wir sehen. Aber und dann ging das halt einfach so los und das Urbexing, also Urban Exploration, das habe ich tatsächlich, klar, auf Instagram angefangen und dann habe ich mir so eine Urbex-Doku angeguckt mit so verschiedenen Leuten, also gibt es ja auch so russische Irre, die dann da Salti machen und irgendwie fast abschmieren und da waren zwei Leute da.
Ganz kurz, kannst du, weil ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Urbex ist, ganz kurz mal erklären, was das ist, weil ich habe jetzt auch Videos schon gesehen, deswegen ich kann damit jetzt ein bisschen was anfangen, nur, ja.
Okay, also diese Urbex-Sachen, also Urban Exploration sind eigentlich Leute, die urbane Exploration ist, ja, kann man das wörtlich übersetzen, die eben in verlassene Gebäude gehen, die auf Hochhäuser gehen und dort vor allem, das ist eigentlich der Code und der Kodex in dieser Community, Fotos machen und leave no trace, also du oder nur Footsteps, also nur genau, also nur Schritte und Fußstapfen hinterlassen. Und das hatte, da ging es gerade so mit den Ideen mit der Figur los, dann habe ich eine Dokumentation darüber gesehen und da waren, also gibt unterschiedliche Leute, natürlich teilweise total irre, aber zwei fand ich irgendwie interessant, weil die auch irgendwie nicht nur Blödsinn erzählt haben und nicht nur gefeiert haben, dass sie irgendwo einbrechen. Das eine ist der Abudi heißt er, der kommt aus Malaysia und Elena Hammeken aus Dänemark. Und die habe ich beide auf Instagram angeschrieben. Und die haben auch beide geantwortet. Und dann habe ich mit ihr, die zu der Zeit auch noch mit einem Graffiti-Artist gearbeitet hat, haben wir halt auch so einen Skype-Call gemacht. Und dann bin ich da für einen 35-Euro-Flieger im Winter nach Kopenhagen und dachte, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert mit der Figur. Lass mal machen. Und habe mir dann noch mal unter den Jumpsuit so Skiunterwäsche angezogen, schwarze Sneaker gekauft und sind dann durch Kopenhagen gelaufen und haben halt Spots gesucht. Das war total abgefahren. Und die hatte schon Erfahrung und hat dann auch die Fotos gemacht. Und so hat es angefangen, das zu machen. Also das war so ein, ja, wie könnte das funktionieren? Probieren wir mal aus. Machen wir jetzt mal so. Und das Feuerwehrauto, wie gesagt, ist auch so. Das sind immer so, kam eben aus der Straßenmusik Idee und dann war für mich auch klar, okay, ich mache elektronische Musik, aber ein großer Teil ist ja live. Ganz am Anfang war alles live. Da hatte ich nur Sounds dabei und habe die ganzen Sachen, also sogar die Transitions irgendwie, also die Übergänge zwischen den Formteilen selber geschaltet, was total irre ist und auch immer sehr, sehr fehleranfällig ist. Dann dachte ich mir, okay, ich brauche also irgendwas, wenn ich sowas wie Straßenmusik machen will und ich will ein bisschen weiter Leute erreichen, wo ich, wo man es sieht. Und dann läufst du durch Berlin und da gibt es halt diese Feuerwehrautos mit dem Rollo an der Seite. Ja. Und diese Düdos nennt man die, ne? Düsseldorfer Modell, diese Mercedes-Autos. Und die haben oft so ein schon leicht gebogenes, so ein Blechdach mit einer Leiter, wo man draufgehen kann. Und dann war die erste ganz naive Idee, okay, wie wäre es denn, wenn ich mich da auf so ein Ding draufstelle, die PA hinmache und das den Rollo auf, eine Leinwand hin und dann sieht man in der Leinwand, was da live passiert. Also das war die einfach so, okay, das könnte man so machen. Und damit habe ich dann halt eine Präsentation gemacht, so eine PowerPoint und Fördergelder bekommen und zwei Sponsoren.
Und das heißt, das Feuerwehrauto ist jetzt auch deins?
Das gehört mir, ja. Also und das ist, der heißt Harry und den habe ich mit einem, dann also kannst du mir mal weiter erzählen, wie das gelaufen ist, ne? Dann bin ich mit dieser Präsi da durch die Gegend gelaufen und dachte, okay, ist vielleicht ein schwarzes Auto, ist dann auch cool. Und dann habe ich einen Kameramann getroffen, der heißt Oliver Köppel, der zu seiner Zeit, zu der Zeit auch für Native Instruments gearbeitet hat, immer wieder so als Freelancer und aber auch selber ein Feuerwehrauto restauriert hat, ein viel größeres. Und dem habe ich das erzählt und dann haben wir uns auf einer Party kennengelernt und am nächsten Tag haben wir einfach zusammen angefangen, Autos zu suchen. So ging das los. Und haben dann ganz schnell das Auto jetzt gefunden, das aber genau diese Eigenschaften nicht hat. Das hat es nämlich geschlossen, was aber gut ist, es ist sicher dadurch. Und diese ganzen Umbauten haben wir, das ist alles im Sommer 2017 ist das passiert. Also da hatte ich das Projekt, da ging gerade Instagram so nach oben und dann mit dieser Welle habe ich dann gesagt, ja, ich kann mit dem Ding auf Festivals kommen, obwohl es noch gar nicht ging. Und haben dann in der Selbstschrauberwerkstatt in der Müritz Harry irgendwie fahrfähig gemacht. Jetzt ist es aber so, es ist ein altes Auto und die gehen halt immer wieder kaputt. Also ich hatte mit dem Ding auch dann 2 Jahre später einen Motorschaden und dann, also so, da passiert halt immer irgendwas. Und jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Jetzt steht er ganz gemütlich bei mir in der Garage, in der ich auch mittlerweile proben kann und kleine Veranstaltungen machen kann. Aber ja, das Auto gehört mir und der hat mir aber auch ganz viel erschlossen, so, also mal so als Schrauber zu arbeiten. Das war nicht Teil des Plans. Aber es musste gemacht werden. Also dann war Melt-Festival, da waren wir eingeladen und dann musste das Ding halt irgendwie fahren. Und dann haben wir eigentlich bis beim 2018 vom Melt-Festival bis einen Tag vor dem Festival dieses Ding noch repariert, damit es irgendwie halbwegs fahrfähig ist. Da hat er aber dann das Set drunter gelitten, das muss ich schon auch sagen. Also dann ist, das, weil wenn du alles machst und dann noch die Videos und zwischendurch dich aufwärmst und dann noch irgendwie kurz mal GoPro raus, um was für Instagram zu machen. Also da wird es dann schon auch ein bisschen zu viel des Guten.
Aber wenn du jetzt auf ein Festival fährst, bist du dann alleine?
Ja, es sind meistens ein oder zwei Leute mit bei. Es geht aber auch alleine. Also ich habe im Südpol in Hamburg, letztes Jahr bin ich einfach alleine hingefahren. Und das geht. Also es ist so gemacht, dass wenn gar nichts geht, kann ich es trotzdem irgendwie machen.
Okay.
Also ich könnte die ganze Show, wenn mir Leute helfen, ausladen und ein paar Sachen aufs Dach laden, könnte ich das alleine machen.
Krass.
Weil ich kenne die, ich bin auch der Einzige, der jedes Kabel, jede Schraube und auch die ganze Show-Architektur kennt. Das ist aber ziemlich, also geschickt, ne? Weil du kannst dann auch, wenn es mal in schwierigen Zeiten, kannst du es trotzdem machen. Aber auf lange Sicht ist es nicht clever, das so weiter fortzuführen. Aber es war auch so mit dem Licht und das kam auch mit dazu. War erstmal die Idee mit, okay, wir machen da Fingerdrumming wird übertragen. Am Anfang war da mit so einem Schienensystem ein 180 Kilogramm schwerer Plasma-Screen dran.
Okay.
Und mit so Laufkatzen war der da angebracht. Und der jetzt in der Rückschau hing der viel zu tief. Da haben die Leute vorne haben gesehen, wo es ist, aber die Figur steht oben. Und ich habe da ganz viel auch über Staging, sagt man auf Englisch, also auch über Inszenierung, aber auch Aufstellung gelernt. Wenn Menschen noch, also du musst da, man hat sehr, sehr in der Hand mit Licht und vor allem durch einen Fernseher oder einen Screen, wo Menschen hinschauen oder wo die Aufmerksamkeit liegt. Und das in einer Show und auch in einer Musikdarbietung beeinflussen zu können und damit dann auch zu arbeiten, ist toll. Aber die Sachen kommen so im Detail, das Ausfallen, das kommt jetzt. Also jetzt, wo ich einen Raum habe, wo ich wirklich proben und arbeiten kann, da freue ich mich auch tierisch drauf, dass man dann nochmal so richtig einsteigen kann.
Hilft dir dieses Know-how auch bei anderen Projekten?
Ja, aber also klar, überall. Gehört ja überall mit dazu, dass du ein Bewusstsein hast, wie du auf die Bühne gehst und ich glaube, die Stressresistenz ist bei mir recht hoch. Also für mich ist alles andere, was ich mache an Projekten, sei es als Studiomusiker irgendwo oder wenn ich was arrangieren muss, ist für mich, ach, das ist ja einfach, dann muss ich ja nur eine, das ist, und auch so dieses, ich konnte es mir auch gar nicht erlauben, dann so ein Terz zu machen, bin ich jetzt eingespielt oder nicht, sondern es muss gehen. Du hast geschleppt irgendwie alles, musst dir die Hände waschen und dann muss sofort der erste Loop sitzen, weil der trägt die ganze Show. Und das ist ganz gut. Also, dass man sich da nicht immer so, weil ich glaube, du spielst ja auch ein Instrument, wenn man es nur ausschließlich macht, dann gibt es so einen Punkt, dass man sich oft zu sehr selber beobachtet.
Ja, definitiv. Bin ich gerade in der Phase, wo ich mich versuche, wieder rauszuholen.
Und genau, dann geht es darum, dass man sich vielleicht, ich habe natürlich das Privileg, dass ich einen Lehrer habe, der mir da ganz viel vermittelt hat und auch Atemtechniken und alles Mögliche und auch so eine gewisse Sonorität, die man da sich entwickeln kann, dass es einfach immer geht, auch unabhängig, auch wenn das Saxophonblatt, wenn das zerrissen ist, geht es trotzdem, so nach dem Motto. Der kommt aus dieser Schule von Joe Ellert, der auch damals einen Michael Brecker unterrichtet hat und Dave Liebman und wie heißt er noch? Eddie Daniels, die Leute waren bei dem. Das war ein klassischer Klarinettist, der bei Toscanini gespielt hat. Das ist so dieses, okay, es muss einfach immer gehen. Und es ist ganz selten das Material, sondern es ist halt 99% ist halt die Person. Und
das stimmt.
Also klar, ich habe auch jetzt in der Corona-Zeit mit der Junk Events, die es ja noch gibt, haben wir ja auch eine Talkshow produziert für Leute mit, also es gibt die Stiftung heißt Aktion Luftsprung. Da geht es darum, so den Berufseinstieg für junge Menschen mit chronischer Erkrankung. Und ein Teil dessen ist Luftsprung Live. Das ist ein Musikprojekt, wo eine Band gecastet wurde. Und wir haben dann auch dann so eine Online-Talkshow noch produziert, wo wir befreundeter Schlagzeuger von mir, Ulrich Hartmann, über Themen gesprochen hat, die Menschen mit chronischer Erkrankung betreffen. Und das zu inszenieren und da auch die Trailer zu bauen und das auch mit Musik zu unterlegen, ja, das kommt natürlich, das Know-how habe ich mir über dieses Projekt erschlossen. Also.
Wie gehst du an so ein Projekt ran? Also wenn du bringst ja jetzt eine Single raus mit Video und so, Ist da erst die Musik da oder hast du so ein Gesamtkonzept, wo du hin willst? Oder siehst du eine Location und denkst dir, okay, da will ich mal was machen? Wie funktioniert das?
Der Track, der jetzt rauskam, da war eben die Gelegenheit, da in diesem Hangar im Flughafen Eberswalde-Fino zu drehen, weil ich dort auch schon das Levitation-Musikvideo gemacht hatte. Also da gibt es ja das Musikvideo, wo die Drohne um das Feuerwehrauto kreist. Und in diesem Hangar, aus dem wir da rauskommen, da durfte ich dann nochmal rein, um zu drehen. Und da habe ich 3-4 Tracks gespielt, unter anderem einen, der noch nicht veröffentlicht ist. Und jetzt erst, es gab jetzt letztes Jahr war so ein bisschen drunter und drüber in vielerlei Hinsicht. Jetzt, wo neue Musik rauskommt, ist es eben der erste Track, den wir nochmal dann noch gut abgemischt haben und gut aufgearbeitet. Und genau. Und sonst ist es jetzt so, es gab eine erste EP und dann mal einen Track so um den Lockdown. Und jetzt ist eigentlich die Idee, tatsächlich regelmäßig im Abstand von 4 bis 6 Wochen immer einen Track zu veröffentlichen. Und da ist jetzt der Stand der Dinge. Es sind 3 Nummern eigentlich komplett fertig. Dann liegen ganz viele Skizzen rum. Dann gibt es Tracks, die man eben live gespielt hat, die noch nicht auf Spotify und so erschienen sind. Also ein Teil der Arbeit ist einfach regelmäßig Musik zu veröffentlichen, was jetzt wieder losgeht, was ein bisschen auch dem Umstand geschuldet war, dass ich auch noch andere Projekte gemacht habe, letzten 2 Jahre. Und das, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, wie man da rangeht. Das für mich ist es einfach ein Teil dessen, wie man halt ein Musik-Act, wie man damit arbeitet, liegt aber auch daran, dass ich das schon gemacht habe. Andererseits denkt man auch zwischendurch, man hat wieder überhaupt gar keine Ahnung mehr, weil sich das alles so schnell verändert. Ne? Also ich glaube, bei dem Projekt ganz konkret ist es wichtig, dass es Leute gibt, die irgendwie sich so ein bisschen als Teil der Verschwörung fühlen und so ein bisschen auch mitgenommen werden. Und ich glaube, ganz entscheidend wird es sein, einfach live viel vor verschiedene Leute zu treten. Und was ich jetzt zum Beispiel mache, ist eben eine Repertoireentwicklung in der Halle. Also, und da passen sicherlich so 70, 80 Leute rein. Jetzt waren gerade mal so zur Testweise 30 da. Und das bewerbe ich über Tinder.
Okay, das heißt, wie kann man das über Tinder bewerben? Also ich kenne Tinder jetzt, ich habe das nie benutzt, aber...
Also das kommt da, ich habe ja im Lockdown Dachkonzerte gemacht, ja, genau. Und da war es immer die Frage, wo kriegen wir die Locations her? Und dann habe ich halt, Jugglecat hat einen Tinder-Kanal, der ist auch offen für alle Geschlechter sozusagen. Okay. Und da steht dann drunter so, swipe right if you want me to play in your neighborhood, war das eben im Lockdown. Und auch eine Erklärung, dass dann meldet sich jemand und dann habe ich halt quasi ein zweites Telefon, wo dann das auch eine eigene WhatsApp-Nummer. Und dann dadurch haben wir eben Locations in Schöneberg und hast du nicht gesehen, dann gefunden und da für die Leute im Lockdown gespielt. Und das war total abgefahren. Und jetzt habe ich mir überlegt, aber ich weiß auch noch nicht, ob das dann klappen wird, dass ich das jetzt eben wieder so mache und mit Swipe Right, wenn du willst, wenn du an diesen Sessions teilnehmen willst. Und das sind dann aber erstmal wie so kleine, da muss man halt gucken, wie man die Leute anschreibt, denen die Location gibt und so ein bisschen, was das ist. Also ich möchte auch nicht, dass das eigentlich, ich möchte eigentlich nicht, dass das Konzertveranstaltungen machen, sondern das sind öffentliche Proben und das sind wie private Treffen und dann können Leute hinkommen und sich das angucken. Und da bin ich jetzt auch am Überlegen, moderiere ich da was, erkläre ich da was, muss vielleicht jemand aus meinem Umfeld irgendwie ein bisschen noch GastgeberIn sein, ne? Oder das weiß ich alles noch nicht, das probiere ich gerade aus. Also wenn du nach Berlin kommst, dann, und das Besondere daran ist jetzt, das hebelt die Logik der Showcases ein bisschen aus. Also traditionell machen Labels irgendwelche Showcases und beten dann irgendwie, dass die wichtigen Personen zu der Location kommen, die sie an einem Tag gemietet haben. Ich kann das jetzt einfach rumdrehen. Ich sage, ich habe die Location, wenn du Zeit hast, komm vorbei, dann kann ich dir das zeigen, kann dir auch mal ein paar Stücke vorspielen. Das ist die Idee dahinter. Und dieser Ort muss ja auch erstmal entstehen. Da ist es so eine Zwischen-, ist das einfach nur eine Garage. Und jetzt ist eine Zwischenetage drin, so ein paar Kronleuchter und irgendwie so ist es auch gemütlich. Und habe auch wieder alles selber gemacht, immer mit ein paar Leuten, die gerade da waren und geholfen haben. Aber deswegen sind die Prozesse einfach ein bisschen länger, als wenn du da jetzt irgendwie so eine Crew mit 10 Leuten hast, die das einfach durchziehen.
Ich finde das total spannend. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade, weil ich das total spannend finde. Inwiefern hilft dir dein Wissen als Mann aus dem Musikbereich Business bei der Sache? Also wie sehr setzen diese Vermarktungsprozesse bei dir schon ein? Weil wenn ich jetzt sowas anfangen würde, würde ich, glaube ich, ganz viel halt ausprobieren, aber das so mit Tinder, auf die Idee wäre ich jetzt zum Beispiel nie gekommen, aber es ist ja eigentlich relativ clever, das so zu machen und vor allen Dingen mal anders. Das ist ja immer, das ist ja oft so dieses Anderssein.
Ja, also klar, da hilft es natürlich, weil man, oder sagen wir mal so, es kann sich gegenseitig zuspielen. Also die Sachen, die ich so gehört habe, wie, also ich finde es immer spannend, wie so kreative Lebens- und Karrierewege laufen. Und da war das Musikbusiness-Studium insoweit spannend, weil da Leute gekommen sind, die einfach mal erzählt haben, wie das damals war, wie das passiert ist, wie die Piraterie entstanden ist, und so weiter und so fort. Was ich da gelernt habe, ist alles jetzt schon wieder überholt, ne? Das ist auch, weil das so diesen Zeitenwandel hat. Und auch die Kampagnen, die ich gearbeitet habe, also die, das kann man jetzt so nicht mehr machen. Zumal da teilweise auch Budget dahinter war, was ich jetzt nicht habe, ne? Aber trotzdem so dieses, ja, auch so eben sich sowas auszudenken, das ist aber mehr so, ich habe im Grunde genommen ist es ein gleiches Ding, ich habe eine blöde Idee und mach die halt einfach mal. Und aber es bleibt auch einiges hängen oder vieles klappt auch nicht. Das ist jetzt auch, ob das jetzt aufgeht mit Tinder, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde die Idee einfach lustig und will das ein bisschen weiterverfolgen. Und aber trotzdem ist es auch eine Sache, die man sehr, sehr, sehr gut durchdenken muss und auch sehr in der Ansprache sehr direkt und klar machen muss, dass es natürlich jetzt weder Spam ist, noch ein Scam, wie man auf Neudeutsch sagt, dass ich, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt jungen Frauen sage, okay, müsst ihr in irgendeine abgelegene Halle nach Marzahn kommen, um die maskierte Figur kennenzulernen, das ist natürlich so eine Sache, deswegen ist es wichtig, dass Leute wissen, okay, das ist dieser Künstler, den kann man googeln, da kann man wahrscheinlich schon herausfinden, wer das ist oder wer da steht ja auch eine Firma jetzt dahinter. Ja, also und dass die Leute dann, dass wir haben jetzt auch überlegt, dass wir sozusagen Meetups machen, dass Leute da zusammen hinlaufen können. Und oder dass man genau zeigt, wo das ist und ein paar, zwei, drei Telefonnummern auch rausgibt, wenn Leute irgendwie sich unsicher fühlen und so weiter. Und solche Sachen sind total. Es war auch in der Corona-Zeit, habe ich Sachen ausgetestet. Ich habe mich dann mit Leuten zum Glühwein auf dem Feuerwehrauto getroffen, als es noch bei mir im Kiez stand. Und habe auch hier in dem Raum, in dem wir jetzt sind, das ist ja in dem, wo ich die Musik schreibe und alles ganz viel schon gemacht habe, da gibt es eine Tür, ein zweites Treppenhaus. Und da habe ich Leute quasi über den Innenhof, dann haben die das Klingelschild nicht gesehen, reinkommen lassen und hinter einer Plexiglaswand so zwei, drei kleine Privatkonzerte, nur für drei oder vier Leute gemacht. Und sowas finde ich halt immer, fand ich spannend. Das interessiert mich einfach, wie das ist. Das konnte man aber in Corona nicht vertiefen, weil es gab dann auch irgendeinen Punkt, wo sowas auch gar nicht mehr erlaubt war. Ja. Und dann, das habe ich dann auch nicht gemacht natürlich. Aber und das ist halt so. Und nochmal darauf zurückzukommen, ja klar, wir haben in der Musikbusiness, ich hatte auch mit Kampagnen zu tun, also ich habe einmal für Snoop Dogg gearbeitet in einer Kampagne und da gab es dann, das war ein EM-Spiel, Deutschland gegen Frankreich und Snoop Dogg war gerade im Begriff, eine Platte rauszubringen, die hat kaum jemand interessiert, ne? Der verdient sein Geld mit Marihuana-Verkauf und mit sich als Celebrity, aber nichtsdestotrotz, der hatte damals eine CD, Kool Aid hieß die. Und hat Deutschland gegen Frankreich gespielt, Halbfinale. Und wir wussten, dass Snoop Dogg Fußballtrikots sammelt. Also der ist Fußballfan. Und es gab zu der Zeit keine beflockten Trikots in den USA. Also habe ich beim Adidas-Store angerufen. Ja, guten Tag, ich bin das Label von Snoop Dogg. Ich brauche in einer halben Stunde ein beflocktes Boateng-Trikot, weil wir das rüberschicken müssen. Und es hat dann irgendwie geklappt. Irgendwie haben wir das abgekauft, hätte ja jeder anrufen können. Und haben dann mit dem Management und also was, das sind ja mehrere Instanzen, mit denen du zu tun hast, besprochen, gesagt, okay, ihr macht kurz vor, eine Stunde vor Anpfiff, macht den Post mit dem Trikot. Und es war zu der Zeit, als der Herr Gauland gesagt hat, dass Boateng nicht sein Nachbar sein könnte. Und dann haben wir gesagt, pass auf, jetzt schreibst du da drunter, Boateng my neighbor, und hast du nicht gesehen. Und das haben die gemacht. Und das ist dann irgendwie Bildtitel und ist einfach mal komplett durch einen DPA-Ticker gerasselt und sowas. Und also irgendwie ist es bei mir so gewesen, das ist aber nicht nur auf meiner Mist gewachsen. Da waren wir zwei, drei Leute, die das damals gemacht haben. Irgendwie hab ich mich immer in solchen Projekten gefunden, wo man so agieren musste, weil es halt eben nicht nach Schema X geht. Und da kommt es vielleicht ein bisschen her, diese, das hat dann, ist aber nicht aufgegangen am Ende. Klar, diese mediale Aufmerksamkeit war da, aber Deutschland hat dann verloren, Boateng sich das Bein gebrochen. Also die Folge, dass der die CD hochhält, das ist dann nicht mehr passiert. Aber dennoch war das, sind das schöne Anekdoten oder auch so Sachen, wie man halt sich so bewegen kann in dieser Welt der Medien. Und aber manche Sachen klappen halt auch gar nicht, ne? Auch deswegen.
Mit wem besprichst du jetzt solche Ideen oder machst du einfach? Oder gibt es wirklich so ein Regulativ, wo du sagst, hey, ich habe so eine Idee, Tinder, irgendwas. Was hältst du davon?
Ja, ich erzähle da schon Leuten drüber. Also es gibt so Skizzen von mir, sehen 2-3 Leute maximal, also musikalische Skizzen. Jetzt gerade ist also ganz nah der Konstantin Carstens dran, der ist jetzt auch Co-Produzent von den Sachen, der auch viel mit Maus und Mars zu tun hat und auch selber, auch als darstellender Künstler, also der macht auch Installationen, Soundinstallationen. Der hat so eine Offenheit, mit dem kann man da ganz viele Ideen spiegeln. Ja, es ist immer unterschiedlich. Und dann auf der anderen Ebene auch die Person, die mir die Stimme leiht auf Englisch gelegentlich, mit der rede ich da ganz viel drüber. Die heißt Rima als Künstlerin. Genau, mit, also das ja, klar, das braucht man ja, also man muss ja irgendwie, man steht ja immer in einem gesellschaftlichen oder in einem sozialen Gefüge, also vor allem, weil man ja als Instrumentalist sehr viel alleine im Instrument verbringt.
Das stimmt. Ich habe in irgendeinem Interview gelesen oder den Satz, der kommt von dir, lehn dich einfach zurück und lass dich davon behandeln, also von deiner Musik. Was meinst du mit lass dich davon behandeln?
Just sit back and let it treat you, ne? Auf ist die Songzeile.
Ah, okay, ne? Ja.
Das ist die Übersetzung, also treat you, just sit back and let it treat you. Ja, na, lass es einfach mal passieren.
Okay.
So nach dem Motto. Lass es einfach mal, das ist ja auch, wenn ich glaube, wenn Musik, egal in welchem Genre, gut gemacht ist, dann kannst du dich einfach da mitnehmen, mitreißen lassen von der Emotion oder den Eindrücken, die transportiert. Und das ist so ein bisschen das, weil wir auch schon über dieses vorgeprägte Bild gesprochen haben. Okay, das ist Tim in Maske und dann spielt er auch noch Saxophon, was soll das? Okay, it's just a backlit. Lass einfach mal passieren. Wart mal ab. Es wird schon alles gut werden. So nach dem Motto.
Du hast das vorhin schon angesprochen, dass du jetzt ein Konzert und einen Workshop mit dem Landesjugendjazzorchester Bayern hattest. Das war ja dann quasi das erste Mal, dass die Kunstfigur dann auch mit Live-Musikern so arbeitet. In den Videos, die ich gesehen habe, sprichst du ja auch gar nicht mit denen, oder?
Ja, dann in den Proben schon. Und da habe ich auch keinen Hoodie auf, weil du musst alles sehen, alles hören. Okay. Da habe ich jetzt eine Mütze auf. Ja. Klar, die wissen schon. Nur haben wir zum Schluss die Hauptproben mit Maske gemacht, weil die sich an die Figur gewöhnen müssen. Das ist auch wichtig, weil das ist schon nochmal was anderes. Wenn du auf einmal dann auch, das ist halt auch viel bedrohlicher oder auch viel, also einfach ein bisschen extremer. So, das ist dann halt, und ja, aber das war ein tolles Projekt. Hat schon, das war sozusagen der Versuch, das, was ja, es sind ja arrangierte Gesetze, Bläsersätze da drin, die ich meistens loope. Wie wirkt denn das, wenn das Leute mit echten Instrumenten spielen? Und das Tolle war, dass der organisatorische Leiter vom Landesjugendjazzorchester, Willi Staudt, und die Assistenz Claudia Bessler, die waren so, ja, okay, komm einfach mal eine Arbeitsphase dazu und probiert aus. Also da hatten wir noch gar kein Konzert im Sinn. Und dann haben wir da ein bisschen probiert. Und dann war klar nach der ersten Arbeitsphase, das war im Januar, also vor einem Jahr, okay, das kann funktionieren. Und dann haben wir noch auf 2 weitere Arbeitswochen, das ist ja immer eine Woche, wo du in so eine Akademie eingesperrt bist und dann Vollpension und den ganzen Tag proben, haben dann sozusagen für ein Festival mal ein Konzertprogramm hingestellt. Das war mit sehr heißer Nadel gestrickt, muss ich auch sagen, aber es funktioniert und es, die Vision, die ich habe, ist schon noch irgendwann mal ein Ensemble zu haben oder verschiedene Orchester, also dass es Junkie Cat Solo gibt und Junkie Cat Extended, würde ich jetzt mal nennen, mit einer festen Besetzung.
Werden die auch mit Maske da?
Nee, müssen nicht. Aber kostümiert werden sie. Und da war auch das Schöne, weil, also ich habe dann nachts immer Stimmen umgeschrieben, weil die Besetzungen sich gewechselt haben und. Also es war eine sehr, sehr arbeitsintensive Woche mit sehr wenig Schlaf. Und das größte Geschenk neben des Engagements der ganzen Studentinnen und Studenten, die da mit dabei sind, also die haben wahnsinnig toll mitgemacht und auch echt super gespielt, war dann, dass die dann vorm Konzert sind die alle in Secondhand-Laden gegangen und haben sich halt aufgemotzt und hatten Glitzer im Gesicht und irgendwie, das fand ich, da wollten halt auch Teil dieser Freakshow sein. Und die zwei Sängerinnen, die dann da auch quasi so diese Vocal-Performances in Stücken dann dargeboten haben, die haben von mir einen Jumpsuit und eine Maske gekriegt. Also, wenn man so eine Art Sidekick hat, das ja, das, ich habe auch eine ganze Reihe Masken hier rumliegen, also das, da, da habe ich so ein paar Sachen angesammelt und auch Ideen zu. Aber eins nach dem anderen.
Wie war die Rückmeldung aus der Band?
Ja, das hat denen, glaube ich, schon Spaß gemacht. Also ich glaube, die wollen auch weitermachen. Es ist auch, ich fände es auch spannend, weil es hat einen pädagogischen Aspekt auch mit drin, weil wir auch dann so ein bisschen Improvisation und auch Tonsatz da mitgemacht haben gleichzeitig. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal weiterlaufen zu lassen, aber das muss man sehen. Also jetzt geht es erstmal. Das muss seinen Platz und seine Zeit haben. Und wie es war bewusst ein Projekt. Projekte haben ja immer einen Abschluss. Und ich, wir haben es dann da auch noch ein bisschen größer aufgezogen, eben mit Kameraleuten, die mitgegangen sind. Und Konstantin, mein Co-Produzent, war mit dabei. Ohne den hätte das auch nicht, hätte das nicht hingehauen, weil wir dann auch noch ein Setup überlegt haben, wie wir auch die Drums so halb akustisch übersetzen mit so einem Trigger und hast du nicht gesehen. Und dann war noch ein weiterer Saxophonist und Arrangeur mit bei, der, der einen auch in Proben unterstützt hat, wo ich einfach wusste, also Julian Ritter heißt der, der spielt jetzt auch beim Moop Mama mit und bei Akua Naro hat er früher so Musical Director gemacht und die Sachen geschrieben, weil das schon ein großes Projekt einfach ist mit viel Verantwortung und das war super, weil alle was von hatten und alle was von viel gelernt haben und jetzt mal schauen.
Wenn du auf so einem Festival bist, ist das ja nochmal was anderes als so ein Konzert jetzt mit dem Landesjugendjazzorchester. Wussten die Zuschauer, was da jetzt passiert, also was in diesem Konzert passiert?
Nee, das war total super. Das war genau das, was es sein sollte. Also es war ja im Jazz-Weekend in einem Club und wir hatten die Stühle weggestellt und da kamen die Leute rein und haben dann haben Stühle hingestellt. Damit sie haben wahrscheinlich schon irgendwie das Weinglas geholt, um Finger abzuspreizen. Und dann war das einfach richtiger Radau. Also das, und was ich auch noch gemacht habe da, war, dass ich die, Licht ist ein ganz großer Aspekt. Und da es da alles live war, habe ich einen Musiker, der spielt, der singt eigentlich und spielt Trompete. Der hat einen Controller gekriegt. Und wir sind vorher in den Spielort gefahren und haben die Lampen umprogrammiert auf unser, und dann konnte der quasi das Licht mitspielen wie ein Drummer. Also die Stroboskop und Blinder, wie man dazu sagt. Und dadurch wurde auf einmal aus dem Jazzclub halt ein Club. Und das sind ganz kleine, das sind gar keine großen Elemente. Da musst du gar nicht viel Geld haben. Es ist nur die Idee, okay, ich nehme jetzt einfach, die Lampen sind alle verbunden mit so einem Kabel und ich stecke jetzt da einfach mein Pult rein und dann machen die, was ich den Lampen sage. Und auch das war unterprobt, aber es hat trotzdem, auf einmal war halt Club ab und dann standen irgendwann mal alle und haben getanzt und rumgeschrien und so. Und das war dann schon lustig. Also das ist ja dann, wenn es das schafft, dann ist es halt schon gut. Und das ist natürlich auch ein ziemliches Brett, wenn da so ein Big Band-artiger Klangkörper.
Wie entsteht bei dir Kreativität?
Wenn ich das wüsste. Also ich habe, glaube ich, eher so, dass ich habe mir ziemlich viel Energie ausgestattet und Ideen kommen aus der Beobachtung, der Beschäftigung mit vielen Dingen. Also ich denke, Teil der Kreativität ist ja auch so ein Tinder-Ding oder auch in Musik, also du hast immer irgendwas, irgendeinen Ausgangspunkt. Also ich weiß, es ist schwierig zu sagen. Das ist also, bei Musik ist es so, gibt es immer einen Startpunkt von einem Stück. Das kann ein Sound sein, dass zum Beispiel ich ein Soundkit habe und irgendwie darauf rumspiele und dann gefällt mir was und dann nehme ich das und arbeite das aus. Oder ich habe ganz viele so Vocal Recordings, also so Aufnahmen mit dem Diktiergerät vom iPhone. Und es kann eine Melodie sein, das kann aber auch mal nur so eine Idee, also es gibt den Song Treacher, da hatte ich nur so eine Sprachmelodie, so ein Sprachfluss. Und den hat mir dann eben die Mimi heißt sie, dann einfach, die lebt mittlerweile in Brighton, hat früher hier gewohnt, kommt aus England. Wir haben dann einen Text draus gemacht zusammen. Und die kann sofort solche Sachen aufgreifen und übersetzen in, ah ja, okay, das willst du haben und dann, weil ich bin ja kein Muttersprachler auf Englisch und das, dann war sozusagen der Ausgangspunkt war das und noch eine Basslinie und dann geht's halt irgendwie weiter. Es gibt meistens einen Ursprung, aber das kann ein Klang sein, das kann ein Rhythmus sein, es gibt ja verschiedene Aspekte in Musik, also kann man mit allem anfangen. Mhm.
Bist du angstfrei? Weil wenn ich mir die Videos angucke, du stehst da oben Und ich habe eins heute Mittag, glaube ich, noch gesehen, da, also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, springst du runter oder bist du an so einem Seil?
Nee, ich habe da schon auch Angst, also das, bei solchen Sachen. Also ich habe aber keine Höhenangst. Also ich kann mich irgendwo hinstellen, runtergucken und kann, das ist ja eine mentale Sache. Also wenn ich mich jetzt hier im Raum hinstelle und mich entscheide, ich mache da keinen Schritt drüber, dann mache ich das nicht. Würdest du auch nicht machen. Es sei denn, du hast kein gutes Gleichgewicht. Wenn es dann aber darunter geht, dann fängt auf einmal an, unser Kopf mit uns zu arbeiten. Und das sind dann so, das ja. Aber ich habe keine Höhenangst, sonst das wäre idiotisch, wenn ich das so machen würde. Der Base Flight, das ist, so nennt man das, wenn man halt so mit einer ganz schnellen Seilwinde fast freier Fall irgendwo runterheizt. Da war es so kalt und da hat man schon Angst. Weil der Körper sagt sich, nee, das meinst du jetzt nicht ernst. Weil es ging so 100 Meter in die Tiefe durch so einen schmalen Steg, durch den du durchgucken kannst. Was aber immer hilft, ist sozusagen das Fokussieren auf diese Aufgabe, die man da hat. Da ist es dann auf einmal weg, weil da war es auch noch kalt und dann musst du irgendwie halbwegs gut spielen. Und genauso war es beim Paragliden auch, was ich mal gemacht habe. Das war ja ein Werbespot für Native Instruments damals. Und da war es auch so, das hat dann einfach nur Spaß gemacht. Okay.
Und dieser Baseflight, war das deine Idee?
Das ist eigentlich ein schiefgelaufenes Red Bull-Projekt tatsächlich. Die hatten nämlich angefragt für so einen 60-Sekünder. Und dann war denen das zu heiß, muss man sich mal vorstellen. Und dann hatte ich das aber schon mit besprochen und habe es dann trotzdem gemacht. Also tatsächlich ist es auch ein bisschen Quatsch gewesen, aber ich hatte dann trotzdem Lust, es zu tun. So, das,
okay, krass.
Also das würde ich jetzt auch nicht mehr so einfach so aus dem Bauch sagen, okay, ich mache jetzt, solche Projekte machen schon Sinn, wenn man das mit irgendeinem Partner zusammen macht. Weil jetzt einfach so aus Jux und Dollerei, klar, irgendwelche Performances an besonderen Orten, das ja. Aber alleine diese Action, also es gibt zum Beispiel noch, ich würde gerne mal einen Wingwalk machen. Weißt du, was es ist? Da steht man auf so einem Doppeldeckerflugzeug drauf.
Ach so.
Und das würde ich gerne mal machen, aber also ich glaube, das wird einfach, ich sehe ja da schon, wie das aussehen könnte, bildlich. Und ich glaube, das könnte total abgefahren sein. Aber da gibt es aber auch nur weltweit ich habe mich mal erkundigt, auch als da Gespräche mit Red Bull stattgefunden haben, habe da so die verschiedenen Leute angerufen, die sowas machen. Und die einen sitzen in Seattle, da hätte ich das Vertrauen, dass das läuft. Das gehört ja auch immer mit dazu. Bei dem Baseflight waren Leute da, die machen ständig sowas und da hast du keine Angst. Beim Paragliden auch, wenn du da einen Piloten hast, in dem Fall waren es zwei Leute, die auch schon so Actionsport geflogen sind, bei dem Take, der es dann geworden ist, gab noch einen anderen. Ich hatte einen Kameramann dabei und dem ist dann schlecht geworden und dann mussten wir ganz schnell umplanen an dem Tag. Da gibt es auch noch so Videos, ich habe noch so hochgeguckt, weil die haben den Thermik geflogen nach oben, habe nach oben geschaut und gesehen, wie mein Kumpel da irgendwie wirklich so drin hängt mit der Kotztüte. Und
okay, ich kann das gut verstehen, auf jeden Fall.
Also jetzt geht es schon mehr um die Musik auch. Also das jetzt in nächster Zeit. Ich habe jetzt keine Reisen in irgendwelche Orte. Was ich spannend fände, noch so zu explorieren, sind wirklich Orte, dass man zum Beispiel in so verlassene Fußballstadien in Brasilien geht und das nochmal zeigt mit einer Performance und zeigt, was da los ist. Sowas finde ich interessant. Aber auch das sind einfach Projekte, die muss man dann schon minutiöser planen. Das ging glücklicherweise mit dem Flughafen Eversal de Finofort irgendwie ein bisschen einfacher, weil der Hausmeister da, der ist super. Die sind einfach sehr entspannt und sehr nett. Oder, also die haben einem auch vertraut, das ist ja auch gut.
Ja. Wie groß ist mittlerweile der Rahmen dieses Projektes in deinem Leben?
Das ist schon ein Großteil. Also mental ganz viel. Und im Grunde genommen immer das, wie es es zulässt. Und es bewegt sich in Wellenbewegungen. Also ich hatte 2017 habe ich nur das gemacht. Also da hatte ich auch noch diese ein bisschen Rücklagen und habe gesagt, okay, komm, ich habe keine Lust mehr auf Labelarbeit. Und irgendwie ist da so eine Art Momentum oder so, da ist irgendwas und dem muss ich nachgehen. Wenn ich das nicht mache, dann geht's mir nicht gut. Und dann gibt's halt, ja, wir haben jetzt Corona hinter uns. Im 2020 lief das bei mir alles noch ganz gut. Aber es wird sich die nächsten 2 Jahre zeigen, wie alles weitergeht und wie man auch davon leben kann. Es ist ganz, ganz unterschiedlich bei mir. Das ist so von einer Tracht Prügel bis hin zu sehr, sehr, sehr guten Gagen oder Vorträgen bei Google ist da halt alles drin.
Was heißt Vorträge bei Google?
Ich habe mal ein Corporate Event gespielt dort und musste zu so einem Soundmodul, das heißt Endsynth, so heißt der Track, der auch daraus entstanden ist. Das ist eigentlich so ein bisschen, die Umsetzung ist ziemlich schäbig tatsächlich, hat sich auch nicht durchgesetzt und das sollte ich zahlen, also ich habe das Modul gekriegt zum Testen, habe dann einen Track dazu gemacht und dann bei so einem kleinen Dinner was dargeboten und dann auch kurz erzählt, was ich davon halte und was ich zu dieser Art von Klangsynthese halte und zu diesem, da ging es auch um künstliche Intelligenz. Und so hast du es natürlich dann gut bezahlt.
Das glaube ich, ja.
Oder jetzt bei den European Championships habe ich vom Olympiastadion stand das Feuerwehrauto und also du hast eben genau diesen Mix aus Sachen, die so da angesiedelt sind und Eigenveranstaltungen jetzt und dann mal sehen, wie das Feuerwehrauto, wie beweglich das dieses Jahr wird. aber die Option ist natürlich immer da. Jetzt alles ist doppelt überbucht, 2 Jahre lang. Dieses Jahr ist noch so ein Übergangsjahr, nächstes Jahr haben wir wieder sowas wie Normalität. Okay, dann mache ich es halt selber. Dann komme ich halt mit der Feuerwehr und die Leute müssen spenden. Das geht. Ist hart, das ist einfach körperlich wahnsinnig anstrengend, aber möglich ist es. Das ist quasi das jetzt schon das, was man sich da in dem Projekt erarbeitet hat, diese Perspektive, komplett autark zu sein. Und das finde ich ganz spannend.
Wie international ist dein Projekt schon?
Das hat sehr international angefangen. Also auf Instagram waren irgendwie die meisten Leute aus USA. Jetzt ist aber so, dass diese sozialen Medien, die an Facebook angedockt sind, nicht mehr so funktionieren, dass das alle Leute kriegen. Also das weiß natürlich mittlerweile, wo ich bin. Und ich sehe jetzt, dass die Sachen, die ich jetzt poste, eher wie hierzulande landen, aber es ist natürlich auch international gedacht. Also beziehungsweise das Schönste ist ja, wenn man mit Musik reisen kann. Das habe ich in anderen Projekten schon gemacht und auch da jetzt mit Junkie Cat war ja der erste Konzert in Tokio und das war einfach der vollkommene Wahnsinn, was da passiert ist. Und habe dann noch in einem Tempel mit einem Beatmaker irgendwie ein Fingerdrumming-Video gemacht an dem buddhistischen, oder mit dessen Cousin ist irgendwie der Mönch und die fanden das halt einfach in Ordnung, dass man da seine Drum-Machines aufbaut und da dann los. Ja, da, jetzt habe ich gerade mit Leuten zu tun, auch die kommen hierher aus Costa Rica und machen dann ein Projekt hier mit mir zusammen und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, immer zu gucken, okay, wo kann man noch überall hin, aber das geht jetzt erst wieder alles so richtig los und das wird auch noch dauern, bis man da so richtig bis man das so sagen kann, das ist so, ich habe ja keine Agentur, die das für mich exploriert.
Wenn du sagst, Social Media funktioniert nicht mehr so ganz, also so diese Facebook, Instagram Kiste, wie machst du dann auf dich aufmerksam? Außer Tinder?
Tinder. <Ja. lacht> naja, tatsächlich übers Live-Spielen ist halt ein ganz wichtiger Aspekt. Also es gibt ja verschiedene. Es war eben so, dass ich zu der Zeit noch das auf Instagram gemacht habe, wo das ein bisschen anders. Da gab es noch gar keine Werbeanzeigen und die Videos waren 15 Sekunden und dann war das eine Revolution, dass du 30 Sekunden Videos da machen kannst und da hat es eben den Wachstum gehabt. Jetzt sind die sozialen Medienkanäle sehr sprachlastig geworden, habe ich so das Gefühl. Also das gerade so, was super, also gibt auch ganz viel so Erklärvideos, ja, wo dann auch die also Untertitel und dass Leute so sehr, sehr direkt ihre Meinung kundtun und eben auch in der Landessprache. Also die, vor allem diese ganze Urban Exploration Szene, die hatte ja einen Boom auf Instagram und auch das Beatmaking, bevor Instagram so groß in die Mitte der Gesellschaft gekommen ist. Das war eigentlich, da waren so kleine Bubbles, die da irgendwie Platz gefunden haben. Und jetzt ist ein Instagram-Kanal, glaube ich, mehr wie so eine öffentliche Visitenkarte. Also TikTok hat noch eine Art Viralität, aber was man auch sieht, ist, dass halt, also jetzt ist zum Beispiel, wie ich das Auto eingeparkt habe in die
Garage. Ja, das habe ich gesehen.
Das ist aus irgendeinem Grund viral gegangen, ja. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Und dann brichst du dir einen ab mit Musik und 1000 Ideen, da parkst du dein Auto ein und das hat dann irgendwie 1 Million Klicks. Das generiert aber keinen Fan, bestenfalls mal Interesse, weil das sind ja dann eher wahrscheinlich Leute, die über Auto und solche Interessen dahin kommen. Also denke ich, ist es schon eben, es ist einfach ein Teil geworden dessen, wie man als Musiker in irgendwie arbeitet, dass man halt einen Teil dann noch öffentlich macht. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ich bin auch im Überlegen, ob ich, weil es war ja ganz viel über Social Media und Videos erstellen, das macht ja auch Spaß, ob man noch einen Teil ein bisschen tiefer in die Musik geht, ob man längere YouTube-Sachen macht, das weiß ich noch nicht. Da bin ich am Überlegen, ob sich das lohnt, ob man vielleicht ein bisschen erklärt, wie die Stücke gebaut sind und so, aber das muss ich mal gucken. Idealerweise so, was ich gerne machen würde, ist halt spielen und mir irgendwie verrückte Sachen ausdenken, die produzieren und irgendwie zu veröffentlichen. Das ist so der Reiz dessen. Und halt auch Leute damit zu berühren und zu erreichen. Also das ist ja, wenn es funktioniert, ist es ja schon toll. Also.
Wie blickst du generell auf die aktuelle Musikszene? Also du hast ja jetzt verschiedene Blickwinkel. Einmal der Künstler, dann vielleicht sogar die Kunstfigur an sich, dann der Manager dahinter, der natürlich auch mit Know-how aus dem Business kommt.
Ja, die Musikszene ist natürlich ein total weiter Begriff. Also da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen will. Also, oder meinst du jetzt allgemein so das?
Ja, so allgemein, vor allen Dingen erstmal allgemein, wie sich das die letzten zwei Jahre irgendwie auch vor allen Dingen entwickelt hat und wo wir gerade stehen.
Ja, also es ist schon nicht so einfach gerade. Also ich meine, das geht ja, glaube ich, allen so. Es gibt jetzt auch viele Leute so aus meinem Umfeld, die normalerweise auch sehr gut gebucht sind, die jetzt weniger haben, weniger Anfragen. Ich glaube, es wird auch noch vor dem Hintergrund es muss ein ganz großes Umdenken auch stattfinden, auch vor dem Hintergrund so des elektronischen Felds, so dieses Jet-Set-DJ-Tum. Ich glaube nicht, dass das noch so lange so salonfähig sein kann. Dann ist es noch so, ja, es ist, glaube ich, so eine große Ungewissheit da. Was ich weiß, also, es ist immer schwierig, weil man ja auch immer in seiner eigenen kleinen Blase drin sitzt. Aber was ganz klar ist, was jetzt im Live-Bereich letztes Jahr passiert ist, war eben, dass alle Konzerte aus 2021 wurden eben in 22 gespielt, die Festivals sind zu, Programme, die eigentlich schon zwei Jahre oder vorher gespielt wurden, waren da, und dann dadurch ist halt einfach der Markt so total übersättigt. Und dann haben wir auch noch ganz schlechte, also außer mal so Deichkind und so große, große Acts, die ich ja auch total abfallen, finde es total super, was die machen. Aber da gehen die Leute dann hin, wenn man dann sagt, okay, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Geld übrig, jetzt gehe ich mal wieder auf ein Konzert, die gehen alle, selbst die Leute, die ich so aus der Branche kenne, die auch für Indie-Labels arbeiten, bei denen sehe ich dann in ihren Instagram-Stories, ja, ich bin jetzt hier bei Deichkind oder eben diesen großen Exzellenz, warum sehe ich von euch nicht mal, dass ihr was Neues euch anguckt? Und das finde ich schwierig. Ich glaube, auch was ich jetzt mache, würde jetzt das Neue anzufangen, also ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde, weil mir hat einfach der Algorithmus, der damals so war in der Zeit, einfach total geholfen, allein das Selbstbewusstsein zu bekommen, dass das irgendwie in Ordnung ist. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach, da sich jetzt da zurechtzufinden einfach und und auch diese Flächen zu haben, wo man sich ausprobieren kann. Das weiß ich gar nicht, wo das gerade so stattfindet. Andererseits, ja, und gleichzeitig haben wir eine sehr breite Förderung im Bereich Initiative Musik gehabt, also fast so eine Gießkannenförderung, wo ich auch wieder von Leuten weiß, die dann in den Jurys gesessen haben, die meinten so, da wird der letzte Dreck halt auch einfach dann reingeschickt, weil alle jetzt die Hand aufhalten. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Lage, auch, also wo sind die auch die Filtermechanismen, was ist denn jetzt ambitioniertes Amateur-Dasein und was ist wirklich gut? Und wenn ich mir 800 Demos anhören muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich irgendwann mal die gar nichts mehr höre. Das ist, wenn ich Parfümtester bin und nach dem dritten Duft bist du schachmatt. Und da habe ich keine Antwort zu. Das lasse ich mir nur erzählen und frage mich so, haben wir jetzt vielleicht nicht auch so eine Art Marktverzerrung durch das sehr, sehr extensive Fördern, was auf der einen Seite sehr gut ist, weil Leute überleben müssen. Und also ich glaube, jetzt erst die nächsten ein, zwei Jahre wird sich zeigen, wo der Markt tatsächlich steht. Deswegen kann ich es dir nur so in Fragezeichen beantworten. Und ich wünsche natürlich allen Musikerinnen und Musikern, dass sie davon leben können und dass sie irgendwie ihren Weg machen mit der Sache, die sie tun. Ne? Das ist auch total.
Was würdest du jetzt einem jungen Musiker raten, wie er sich am besten auf dem Markt positioniert?
Das hängt von der Musik ab, die Person macht. Also da gibt es ja keine Rezepte für. Jedes Projekt, jede Stimme, jede Idee hat, muss sich, also das ist das, muss sich ihren eigenen Weg suchen, in den Markt zu finden. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und Schema X ist immer, habe ich auch viel erlebt in der Zeit, wo ich so an Managements dran war. Ich habe es ganz oft erlebt, dass Leuten gesagt wird, nee, du musst es so und so machen und hier so. Mir wurde auch gesagt, you have to change your writing, also du musst anders schreiben.
Ja. Auf dein Chunky Cat Projekt jetzt?
Auf das allererste Stück, so nee, du musst anders schreiben. Von einer Person, die noch nie ein Stück in seinem Leben geschrieben, so ein Typ, seinem Leben geschrieben hat. Ich denke, okay, ihr müsst doch alle mal ein bisschen klarkommen. Also ich glaube, wichtig ist, sich nicht so irgendwie bei den richtigen Leuten die Kritik zu holen und sich von so Binsenweisheiten, gerade von Leuten, die in der Branche sind und die meinen, die sind so Opinion Leader und Gatekeeper, die haben in der Regel nicht so viel Plan von Musik selber.
Aber das ist natürlich jetzt auch leichter gesagt von jemandem, der A, Einblick hatte und B, jetzt schon ein gewisses Standing. Wenn ich jetzt als junger Künstler irgendwie
das ist ja das Problem.
Rauskommen, dann muss ich ja irgendwie auch erstmal auf jemanden hören.
Und ich sag's ja nur, ich kann das ja nur irgendwie versuchen weiterzutragen oder auch da, das ist auch mir eine Herzensangelegenheit, dass auch Leuten, dass man schon authentisch bleiben sollte und dass wenn Leute sagen, ja, das und das wird gerade gebraucht, wenn man so sehr, sehr nach dem Trend geht, es gibt Acts, die funktionieren genauso, weil sie in der Regel, weil man das nachbaut, was gerade funktioniert und so, aber Leute, es gab mal eine Zeit so, da gerade wo man das halt so gemacht hat, da hat man halt Acts so geskriptet und da waren die Betroffenen und Beteiligten, die dann da vorne standen, total unglücklich. Und wenn es dann noch nicht funktioniert, dann hat da gar niemand was von. Und anders ist es so, wenn ich jetzt einfach mache, worauf ich Bock habe und es funktioniert nicht, dann. Also bei mir haben ja auch dieses erste Video mit der Drohne, das lief super, das hat ganz viele, und das mit dem Feuerwehrauto nicht so, aber ich gucke mir das trotzdem gerne an und habe ganz tolle Erinnerungen daran, wie wir das halt gemacht haben und habe dann die Zeit meines Lebens richtig eingesetzt und finde da Inspiration und dann ist es jetzt wieder nochmal was, also das so, das dann ist sozusagen Erfolg klar, ist was, das kannst du nur bedingt beeinflussen. Und Glück gehört halt eben auch so ein großer Teil dessen. Also alle Leute, die erfolgreich sind und ein bisschen demütig, wissen auch, dass da einfach Glück mit dazu gehört.
Was ist für dich Erfolg?
Also ich würde jetzt sagen, aus meiner Warte einfach die wäre das jetzt mit so einer finanziell unabhängig mit diesen Sachen zu sein, die ich da gerade mache. Dann würde ich sagen, das ist ein erfolgreiches Projekt. Ja. Und das ist, teilweise gibt es, also poppt es so auf und wir werden sehen in den nächsten 2 Jahren, ob das gelingt oder nicht.
Also ich drücke auf jeden Fall schon mal die Daumen, weil ich das Projekt ziemlich cool finde. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wo kommt der Name eigentlich her?
Genau, Chunky Cat. Naja, also es gibt, das hat wieder verschiedene Bedeutungsebenen. Es gibt tatsächlich einen Kater, den ich so benannt habe, oder den gab es, den ist leider nicht mehr am Leben seit ein paar Jahren, und auf dem ich mal aufgepasst habe, da war ich eher so der Hüter, der Junkie Cat sozusagen, und Cat ist ja der Spieler oder die Spielerin im Jazzbereich, sagt man, die nennen sich Cats, und E-Cat habe ich damals nachgeguckt, das ist irgendwie so eine kalte Fusionsreaktor, die irgendwie viel Energie freisetzt. Das war so ein, und dann habe ich mir das mal ausgedacht und die allerersten Skizzen von der Figur und der Maske und auch dieser Begriff, der stand in einem Notizbuch von mir und ich dachte mir so, das kann doch irgendwie, ob das, wie das klingt, ich bin ja, wir können ja auch so ein ungeschicktes Wortspiel sein, wie Döner ist lecker mit 2 S, so nach dem. Und dann habe ich tatsächlich zu Mimi gefragt, die Freundin von mir, und meinte so, hey, funktioniert das? Kann man das so nennen? Ist das in Ordnung? Ja, das klingt in Ordnung, auch für eine Native Speakerin in ihrem Fall. Und dann ist es halt das geworden. Also, aber das hat sich einfach so, wie auch da wieder, es hat sich irgendwie gut und schlüssig angefühlt und dann ist es halt zu diesem Namen und zu der Maske gekommen. Und das Größte, man könnte auch das jetzt schon als Erfolg werten, weil du nachgefragt hast. Ich meine, diese Ideen hatte ich und die hast du so unter deiner, so wie so dieser von der Muppet Show, der die Buchstaben unter seinem, Sesamstraße, der die Buchstaben unter seinem Mantel verkauft, so ganz heimlich, guck mal hier. Und dass dann auf einmal, ein Jahr später, dass das alles existent war und du das googeln konntest, hattest bis dato zu diesem Begriff nur 3 Google-Ergebnisse. Und auf einmal ist das sozusagen, ist dieser Begriff, diese Wortschöpfung mit dieser Figur und dieser Musik belegt. Das finde ich schon selber ein totales Wunder eigentlich. Weil davon kann man ja nicht ausgehen. Und dass Leute das cool finden und mir auch echt tolle Sachen schreiben. Also es gibt wirklich ganz, ganz schöne Zuschriften und die sind auch aus der ganzen Welt. Also es gibt einen Sopransaxophonist aus den USA, der gesagt hat, ich finde das toll. Oder ich habe in Wolfsburg meine Autostadt gespielt und da war ein Kind da, das seither Fan ist und dann irgendwie sich selber eine Maske gebaut hat und sowas. Und das ist einfach total irre, sowas.
Cool. Wo bist du das demnächst zu hören?
Live?
Ja.
Jetzt erstmal werden wir diese Werkstatt-Sessions machen. Okay. Das ist das Erste, was passiert. Es gibt also einige Gespräche mit Festivals, das ist aber alles noch nicht spruchreif. Und dann werden wir mal schauen. Es kann aber auch sein, das kann ich auch sagen, das weiß ich jetzt noch nicht, dass dieses Jahr mehr so ein Veröffentlichungs- und wirklich Entwicklungsjahr nochmal ist, wo ich vor allem live veranstalte in der Halle und daraus so eine Reihe mache. Aber wenn du das ein- oder zweimal die Woche machst, dann bist du auch schon gut beschäftigt. Das ist halt Tinder Berlin dann. und dann nächstes Jahr wirklich so die größere Runde mache. Weil es gibt noch so ein paar größere Visionen, die da auch zum Beispiel wären, das Feuerwehrauto zu elektrifizieren und sozusagen eine Zero-Emission-Touring-Unit machen zu können. Und das geht, nur das ist natürlich dann mit erheblichem finanziellen Aufwand auch verbunden, aber möglich ist es. Also auch sowas gehört auch dazu recherchieren und Leute einfach mal anzurufen. Also ich habe einfach mit diesen Unternehmen, die sowas machen, in Deutschland mal gesprochen und gefragt und mir einfach mal Angebote schicken lassen. Und mir zu sagen, so, ja gut, schauen wir mal. Aber das ist, glaube ich, das Projekt kann, wenn es gut gemacht ist, auch andere Wege aufzeigen, wie wir auch touren. Ich selber finde es auch interessant, dass ich irgendwo hinfahre und an dem Ort ein paar Tage bleibe. Obwohl es ja so eigentlich beim Touring nicht gemacht ist. Dann heizst du von Stadt zu Stadt oder größer als Fliegen. Oder eigentlich ist das Besondere, ja, du bist dann in einer anderen Stadt und bist da ein bisschen. Ne? Dass man dort auch mal irgendwo ins Café geht oder essen. Und die Idee mit einer kleinen Crew, also 3 Leute, 4 Leute oder 2, eine Show zu machen, die viel größer aussieht, und die aber sozusagen ganz wenig Ressourcen in Anspruch nimmt. Das finde ich spannend. Das würde ich da. Aber das ist aber was, das kannst du nicht übermorgen übers Knie brechen. Das habe ich jetzt auch gelernt die letzten Jahre. Genauso wie Feuerwehrauto mache ich jetzt sowas drauf. Und das dauert einfach alles viel länger. Und es lohnt sich aber, glaube ich, jetzt da auch die Zeit zu nehmen und die Dinge jetzt nochmal. Es ist wie so, es ist so eine Art Neustart, der jetzt stattfindet. Und das fühlt sich ganz gut an.
Okay, das klingt auch alles ziemlich cool. Wie viele Stücke hast du für dieses Jahr geplant?
Also ich denke mal so 8 bis 10 kommen. Dann wird es auch als Album gebündelt werden. Mhm. Und dann muss man schauen, ob man noch eine Vinyl macht und CDs und alles. Aber erstmal Spotify schön.
Also Stück wenn, für wenn Stück. Du Vinyl machst, nehme ich eine.
Ja, kriegst du auch eine, kein Problem. Ich habe also für eine Kreatur, für eine ersten gibt es eine, kann ich dir zuschicken.
Oh, sehr gerne.
Das ist die, und die klingt auch sehr gut. Die hat ein sehr guter Schnitt, ist da auch so von, also die klingt besser als die MP3s. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
Sehr cool.
Weil wenn die gut ist, es wurde gut gemastert und dann halt auch mit einem guten Vinyl-Cut gemacht. Das ist schon cool.
Ja. Cool.
Schicke ich dir zu, kein Problem. Die sind 500er Auflage, die sind auch limitiert. Und,
und irgendwann richtig viel wert, wenn du Welttournee machst.
Das werden wir sehen.
Ach, ich könnte mir schon vorstellen, dass das vor allen Dingen international schon nochmal irgendwie groß wird, weil das natürlich, weil ich finde, du bedienst ja verschiedene Sachen. Das ist ja einmal diese Elektroschiene und dann durch die Blasinstrumente ist das ja doch nochmal was Besonderes und dann noch diese Kunstfigur. Also ich finde dieses Konzept total faszinierend irgendwie.
Genau, es muss aber einfach wirklich dann auf den Punkt sein und auch richtig gut gemacht sein. Und da gibt es viel zu tun. Jetzt, dass die Show muss. Weil das auch, die ganzen Lichter sind ja programmiert. Auch, also ich kann die Finger drummen tatsächlich währenddessen. Und da gibt's einfach noch viel zu machen und ein paar Sachen zu optimieren. Und die Idee ist, dass das so ein kleines Rack, dass man es eben auch in Clubs oder auch in Clubs oder auf unterschiedlichen Bühnen eben dann darstellen kann. Nicht nur das Auto ist ja eine Inszenierungsvariante sozusagen. Und das dann auch auf die jeweilige Halle oder den jeweiligen Ort dann anpasst. Und das ist einfach noch nicht, das ist auch sehr fehleranfällig, weil es eben DIY selbst gemacht ist alles. Und das ist aber klar, es ist jetzt ziemlich klar, auch durch das Spielen. Also du kannst, glaube ich, nicht nur das dir ausdenken, dann machen, dann tut das, das funktioniert, live geht, das kannst dich einen Wolf proben, gehst du auf die Bühne und dann funktioniert das ein, fällt dir eine Lampe aus. Und was ich jetzt gelernt habe in den letzten Jahren mit Junkie Cat sozusagen ist, ich komme immer irgendwie raus am Ende. Selbst wenn der Pickup der Bassklarinette, der die ganze Show trägt, das ist immer ausgefallen in Hamburg. Bumm.
Okay.
So, wir wissen, da ist die Show, eine Bassklarinette spielen. Dann irgendwie ins Mikro rein und Feedback und das meiste improvisiert mit Saxophonen und irgendwie durch. Und ich weiß noch, so ganz am Anfang hat es alle gestresst. Ich hatte auch meinen Manager, der mir geholfen hat, der hat es auch gestresst. Und jetzt habe ich aber Leute um mich drum, die, wenn es passiert, die sitzen dann hinten und machen so und freuen sich und weil sie gucken, wie komme ich da jetzt durch. Und ich glaube, das ist genau der richtige Spirit, weil man weiß, man kriegt es ja dann auch hin, wenn es klappt. Und wenn halt mal was schief geht und live geht, immer kann immer was mal nicht klappen. Dann musst du halt in der Lage sein, unter der Maske cool zu bleiben und die Lösungen zu finden. Und das ist auch eine sehr gute Schule, tatsächlich.
Du hast ja ganz am Anfang auch noch gesagt, durch die Maske muss natürlich die Bewegung irgendwie, oder steht die Bewegung im Vordergrund. Hast du dir gewisse Dinge für diese Figur zurechtgelegt?
Ja, es gibt ein paar Moves, die man hat, aber die kamen so aus der Sache raus. Es gibt so eine Körperhaltung, die auch so eine Kopfposition. Ich habe auch mal dann, weil mich das interessiert hat, bei Familie Flöz heißen die. Das ist so eine Maskenschauspielkompanie, bei denen mal einen Workshop belegt, wie man Maskenschauspiel hat, weil mich das interessiert hat, ja. Und wollte eigentlich noch einen machen und da kam dann Corona dazwischen. Aber das ist auch ein Teil dessen. Aber das sind die Sachen, die machen, das ist ja wirklich dann der absolute Kür und der Hochgenuss, wenn ich mich darum kümmern kann, weil im Moment habe ich nicht die Kapazitäten, eine Woche mal loszulassen und mich in sowas reinzu, weil ich viel organisatorisch drumherum machen muss und eben viel strukturell angehen muss. Genau, was ich so gesagt habe, mit hier E-Antrieb und hast du nicht gesehen und die Halle muss finanziert werden und. Also da ist gerade ein großer Rucksack an Dingen, die man halt administrativ machen muss. Und deswegen, was ich so als Ziel und Sehnsucht habe, ist eben, dass ich die Freiheiten habe, genau sowas weiter auszuarbeiten, weil das macht am meisten Spaß oder ist ja wie eine Theaterinszenierung, dann da reinzugehen und da nochmal ein bisschen zu gucken. Aber zu sehr gespielt darf es nicht sein. Es wird noch spannend zu gucken. Und wenn ich falle zum Beispiel auch manchmal aus der Rolle, wenn ich so Panik kriege und Probleme habe und das lösen muss. Und das muss ich mir tatsächlich selber auch noch mal ein paar Mal jetzt angucken, jetzt in der nächsten Zeit. Wir machen jetzt halt aus den neuen, auch aus den alten Stücken, die Sounds noch mal neu, mischen das ein bisschen besser ab. Und im Zuge, und dann kann ich proben und kann mir die Proben auch angucken mit Videomitschnitt und allem und dann wirklich das ein bisschen weiterbringen. Deswegen sage ich, es kann sein, dass vielleicht ist Junkie Cat dieses Jahr mit Ausnahme von ein paar Einzelterminen vorwiegend in der Halle und zeigt sich da vielen Leuten und man präsentiert es dann auch vielen Leuten und geht dann nächstes Jahr erst wieder raus, wenn das alles soweit planbar ist. Kann sein. Oder man weiß es nie. Weil ich kann ja die Bühne auch einfach als einzelne Festivalbühne anbieten. Das ist, geht ja auch noch. Schauen wir mal. Es wird sich schon irgendwie fügen. Die Gefahr ist immer, dass ich mich verzettel. Das ist so das große Ding.
Okay. Ich würde gern eine Sache kurz aufmachen. Wir hatten es ja vorhin von Kreativität und du hast gesagt, du hast bei Google gespielt und hast über künstliche oder solltest deine Meinung zu künstlicher Intelligenz kundtun. Jetzt ist ja in den letzten Wochen vor allen Dingen auch bei uns in der Schule, ich bin ja Lehrer, der Chat-GPT irgendwie so ein Ding. Wie siehst du die Entwicklung auch vor allen Dingen hinsichtlich Musik?
Ja, da haben wir, glaube ich, viele Angst, dass du halt irgendwie das da alles replizieren kannst. Also da war das bei der Soundsynthese, war das eine Katastrophe, da musste man sich keine Sorgen machen. Jetzt ist das ChatGPT natürlich super ausgefeilt. Ich denke mal, es ist schwierig. Es gibt ja noch so eine Artwork ChatGPT, da habe ich mal ein paar Sachen eingegeben und da kam nur Quatsch raus bisher. Und ChatGPT müsste ich jetzt selber noch ein bisschen weiter explorieren. Es kann sein, dass das, so was Text betrifft, glaube ich, ziemlich an den Start kommen kann. Bei Musik, also ich habe es ja so vermittelt bekommen, dass das alles an die Atmung gekoppelt ist. Und solange ChatGPT noch nicht weiß, wie man atmet, dann glaube ich nicht, dass wir uns da, wenn wir in die Tiefe gehen wollen, groß Sorgen machen müssen. Das kann aber auch ein Tool sein, was einem ein bisschen Sachen erleichtert. Also, aber ich glaube, die Entscheidung zwischen verschiedenen Varianten, das kann schon. Also ich fühle mich jetzt nicht bedroht durch dieses Tool. Weil auch so das, was ich über Orchestration jetzt lernen durfte, das hat da bestimmt keiner reingefüttert. Ja.
Kannst du ganz kurz mal erklären, was du meinst, dass das an Atmung gekoppelt?
Ja, also wir atmen ja eh die ganze Zeit als Menschen und ich habe das so vermittelt bekommen, dass wenn du zum Beispiel, wenn du Musik zu dicht aneinander packst und keine Atempausen lässt, dann ist es bedrückend oder ist beklemmend oder wenn du falsch atmest, kriegst du Schmerzen, Sehnenentzündung. Wir sind ja eigentlich so gemacht, dass wir, das macht jetzt ein riesengroßes Fass
ja,
auf.
Gerne.
Das
ist, glaub ich,
nur so ganz, ganz, ganz pauschal und oberflächlich. Aber wenn ich jetzt eine Bewegung mache, ich meistens mit einer Aus. Wenn du was anhebst, einen Sprudelkasten, dann atmest du aus. Wenn du falsch einatmest, kriegst du einen Bandscheibenvorfall. Und das ist ja bei einer Phrase im Grunde genommen auch so. Ist ein Ausatemvorgang und die voneinander abzugrenzen, also das schafft Orientierung, sagen wir mal so. Und ja, ich würde mich jetzt verzetteln, wenn ich da reingehe, zu tief. Aber ich glaube, dass Menschen, was mit Liebe von einem Menschen gemacht wurde, wird auch so dementsprechend rezipiert von einem anderen Menschen. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, welche Power Live-Musik hat.
Das auf jeden Fall, ja.
Also auch so ganz simple Sachen. Ein tiefer Ton auf der Bassklarinette, wenn der richtig gespielt ist und die richtige Energie hat, dann ist alles gesagt, muss er eigentlich gar nicht mehr abdrücken oder sowas. Und das, wenn man das zu einem gewissen Punkt hinbekommt, dann muss man es auch nicht mehr diskutieren. Und das ist ja auch sowas, das weiß ich nicht, da sehe ich ChatGPT, das ist noch nicht. Aber ich glaube, was wir natürlich, die Herausforderung der Zeit ist, eben diese Erlebnisse zu schaffen, dass Menschen Live-Musik so begegnen können. Jetzt bist du Lehrer und du wirst wahrscheinlich deine Schülerinnen und Schüler werden sich vor allem über TikTok und so halt gucken, was halt da so draußen so geht. Und ich glaube, die Erlebnisse zu schaffen, dass du in der Schule alleine sitzt und da ist eine Person und bringt dann irgendwie live was auf den Punkt und auch dreidimensional. Deswegen war jetzt auch, war es mit der Halle so entscheidend, dass Leute, wir haben auch das Feedback, ey, es ist so anders, wenn du auf einmal vor dieser Figur stehst und die kommt dann auf dich zu. Weil am Anfang war ich hinter meinem Tisch immer, also den Screen erstmal weg, der war in der falschen Höhe und dann merkte ich, ich kann nicht raus. Und dann haben wir eine Planke rangebaut, die ist ein Meter und ich kann quasi an der Seite raustreten, auch so ein bisschen aufs Publikum, wie so ein Steg halt in so Arena, aber so mini. Aber dieser Meter macht halt was aus und das versteht man nur, wenn man es live gesehen hat. Und ich glaube, wir müssen halt gucken, dass wir klar, alle digital bilden, ich habe ja auch viel mit Social Media zu tun, aber dass wir schon diese Gelegenheiten schaffen, dass Menschen in echt Musik erleben. Das ist einfach das Tollste, was es gibt.
Ja, also falls du mit deiner Figur mal ein Schulprojekt durchdenkst, wie man das irgendwie in Schulen bringt oder Musik dann auch mit Schülern so vermittelt, würde ich meine Schule gleich mal anmelden.
Ja, kannst du dich anmelden. Ja, muss man mal schauen, ob das passiert. Ja, aber klar, spannend ist es natürlich. Also das war auch bei dem Jugendjazzorchester so toll. Die haben ja auch die Juniors. Ja. Ne? Das ist ja in Bayern nochmal speziell, weil es eben keine so eine A-Nationalmannschaft ist für Bayern, sondern halt eher eine pädagogische Einrichtung mit zwei Big Bands und einer Juniors Big Band und mittlerweile auch ganz kleine, die einen Tag lang da hinkommen. Und also eigentlich eine der, und es war dann auch die Abmachung, dass ich mit allen mal was mache und unter anderem auch mal mit den Juniors, die dann da waren und dann haben wir erstmal Lampen programmiert und über alles Mögliche geredet und halt total super und dann hat einer von denen, hat dann die Nummer, die jetzt rauskommt, die haben die gecovert, die haben sich das angehört irgendwie auf dem Insta und haben dann selber in der Probe haben diese Basslinie danach gespielt und dazu gezockt, einfach so, weil es in den Sinn gekommen ist. Und das ist schon toll. Also auch da, ja, da geht mir schon auch das Herz auf. Also wenn die Leute so angezündet sind und diese kindliche Freude an sowas, das ist toll, wenn man das sieht an jungen Menschen. Und das ist, was man sich ja, glaube ich, selber auch immer befahren muss, dass man darüber, über sich selber und auch über die Sachen lachen kann und da irgendwie auch immer, ja, Spielfreude behält. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Sehr cool. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde.
Okay.
Jetzt kommen die schweren Fragen. Mit oder ohne Maske?
Mit.
Saxophon oder Bassklarinette?
Oh, das ist beides. Also ich weiß, Saxophon solistisch und Bassklarinette tragend.
Okay.
Also ich bin agiler auf dem Saxophon. Ich bin eigentlich Saxophonist. Was jemand interessiert, ist auch egal.
Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
Ich lerne gerade WhatsApp und Telegram-Gruppen einrichten auf der Ebene und also weiter Orchestration, Klänge und das hört nie auf. Voicings seit Jahren.
Okay.
Da. Also Voicings für Leute, die es nicht wissen, wie Töne übereinander angeordnet sind in einem Klang, wie man die verteilt. Und da hat mir mein Lehrer jetzt gerade mal so im Vorbeigehen eine Tür aufgemacht und die gucke ich mir jetzt gerade an. So. Und das ist schön, und ich weiß auch, gibt so viel, auch im Linienspiel, in der Improvisation gibt es so viel zu tun und das ist immer toll, wenn man sich mit sowas beschäftigen kann.
Ja. Deine schlechteste Angewohnheit?
Verzettelung.
Was willst du mal gewesen sein?
Boah, wie meinst du, als ich...
Das darfst du jetzt auslegen, wie du möchtest.
Was willst du mal gewesen sein? Inspirierend vielleicht.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut haben?
Oh. Da fällt mir jetzt spontan...
Du hast keine Zeit für sowas.
Kann mich einfach nicht festlegen tatsächlich.
Okay.
Also ich habe jetzt nicht so das Buch, das und beim Film auch nicht so. Ich gucke auch einfach nur Quatsch zwischendurch. Also so, ja, es gibt jetzt nicht dieses eine, also muss ich es nur skippen.
Wie würde die Figur jetzt antworten?
Ja, die würde bestimmt irgendwelche Spider-Man und Batman und Moon Knight Sachen nennen.
Okay. Welche Aufnahme sollte man unbedingt mal gehört haben?
Allgemein,
ja.
Oder wie? Boah. Das könnte ich nur für Genres einzeln beantworten.
Dann mach das.
Also ich glaube, im Jazz, diese Chick Corea, Three Quartets and Friends, Crossover, diese Buckshot LeFunk Sachen finde ich toll. Massive Attack, die Mezzanine ist eine total irre Platte. Und ja, dann auch so diese klassischen, auch so diese großen Filmmusik-Scores finde ich auch total, total irre. Also so diese Jurassic Park-Theme, wie man auf sowas gekommen ist, schon Wahnsinn. Aber auch wie die das damals gespielt haben, Originalaufnahme, die ist irre. Ja.
Okay. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche an die Bläserszene?
Also private Wünsche, die sind bei mir so verknüpft mit diesem Beruf, den ich immer noch nicht habe. da kann ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Bläser-Innenszene, ich glaube, zu der, ich weiß gar nicht, ob ich da dazugehöre. Ich glaube aber, dass man viel machen kann. Also ich finde es ja spannend, was so alles entstanden ist die letzten Jahre, dass quasi aus der traditionellen Blasmusik, dass wir auch so Projekte haben, die hier Brassbander und Mutmama und Meute und das alles, dass da was passiert. Ich habe das Gefühl, dass diese einzelnen Akteure noch nicht so richtig, also die machen alle so ihr Ding. Ich könnte es spannend finden, wenn es da mehr Berührungspunkte geben würde. Und auch genreübergreifend. Aber das ist was so. Da müsstest du, glaube ich, mit Leuten sprechen, die wirklich in dieser Blasmusik-Bubble drin sind. Ich bin, glaube ich, da eher der Exot.
Ja, aber.
Aber das macht es auch ganz spannend, weil halt auch, wenn ich auch merke, so mit einem Instrumentenhersteller, das sind halt Leute, die sind eigentlich ganz anders sozialisiert. Haben auch, die reden untereinander ganz anders, aber es ist trotzdem so total spannend, also weil da auch so total die Liebe zum Detail ist und das, da hat, das vereint einen dann eben wieder. Ja. Und sich alle an tollen Klängen auch freuen können.
Okay. Ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast und so ausführlich über dieses Projekt gesprochen hast. Und das ohne Maske.
Das ist auch das Ding. Deswegen wollte ich nicht reden, weil ich halt eine Quasseltasche bin eigentlich. Oh. Und dachte, okay, die Musik muss irgendwie erstmal für sich stehen, bevor man da irgendwie, aber ja, ich glaube, das passt schon.
Doch. Ich fand es super spannend. Das war Chunky Cat. Ich bin sehr gespannt, was ihr auf diese Folge sagt. Mal was ganz anderes. Ich fand die Thematik total spannend, auch in einem Blazer-Setting mal jemanden zu treffen, der eine Kunstfigur schafft, auch mit Maske, weil man das wahrscheinlich für sich, so ging es mir zumindest, sich so hat nicht ausmalen können, da für mich ja das Gesicht und der Mund ja eigentlich immer frei sein muss. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass jemand mit einer Maske eine Kunstfigur erschafft und um somit seine Musik zu präsentieren. Ich fand es total spannend, mal in die Denkweise von so einem Künstler zu schauen. Seine Ansätze, wie er Musik versteht, aber auch die Ideen, wie so eine Musik vermarktet werden kann und da auch unkonventionelle Wege zu gehen. Was man daraus vielleicht auch für sich mitnehmen kann, das lasse ich mal offen. Zumindest finde ich spannend, darüber nachzudenken, ob man Tinder nicht auch für, wer weiß, sogar ein Blasorchester als Marketing-Tool ausprobieren sollte. Lasst es mich gerne wissen, was euch an der Folge gefallen hat, ob ihr was für euch mitgenommen habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich beim Deutschen Podcastpreis supportet. Den Link findet ihr in den Shownotes. Außerdem gibt es noch meinen Newsletter, der kommt einmal im Monat. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort teile ich Gedanken, Hörtipps, Filmtipps, alles, was mir so über den Weg gelaufen ist im Monat und was mich so beschäftigt hat. Wenn ihr mich andersweitig noch unterstützen wollt, dann lade ich euch auf Patreon ein. Das ermöglicht mir, diesen Podcast etwas zu finanzieren, um euch weiterhin alle zwei Wochen solche tolle Gäste wie dieses Mal Chunky Cat, wie letztes Mal Markus Privat oder die anderen tollen Gäste, die schon da waren, präsentieren zu können. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.